Jede Woche ein neues Bild, hat er versprochen.
Phänomenal. Gut, dass ich heute nicht die Entweder-Oder-Frage Tulpen oder Rosen gewählt habe.
Ja.
Sei
froh.
Dann würde ich sagen, dass wir starten.
Ja.
Du nämlich heute.
Toll.
Ja.
Okay. Hallo zusammen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen bei den Social Sisters, unserem Mädelsabend-Podcast. Ich bin die Steffi.
Und ich bin die Ria.
Und uns beide verbindet seit ewig langen Jahren, über 20 Jahren, eine tiefe, tiefe Freundschaft. Und das ist auch der Grund, wieso wir uns diesen Namen gegeben haben. Wir sind beide auch im sozialen Bereich tätig und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil wir nämlich beide sehr an den gesellschaftlichen Konstellationen und so weiter und so fort interessiert sind und auch aus unserem aktuellen Berufsalltag und aus alten Berufsalltagen,
Alltägen, Berufserfahrungen.
Aus alten Berufserfahrungen so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen. Was uns dabei ganz wichtig ist, ich glaube, das ist uns so in den letzten Wochen, Monaten, seitdem wir das gemacht haben oder gestartet haben, auch so aufgefallen, dass wir sehr interessiert dran sind an eurer Beteiligung und haben jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, wie sehr uns das beflügelt. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns immer mal wieder auch eure eigenen Geschichten, eure eigenen Erfahrungen, eure Ideen, Fragen und so weiter zukommen lasst und dann würden wir das hier diskutieren. Sehr wichtig, wir nennen natürlich in keinster Weise irgendwelche relevanten Daten oder so, dass man auf irgendeinen Menschen jetzt einen Rückschluss schließen könnte,
Rückschluss ziehen könnte. Ja. Ja, Grammatik ist heute aus.
Und ja, ist egal.
Es macht nichts.
Ist, was wir meinen.
Genau.
Und hier ist es natürlich immer sehr lustig. Das heißt nicht, dass wir das Thema nicht ernst nehmen, sondern das soll eigentlich eher so auch widerspiegeln, dass man in unserem Berufsalltag auch immer mal wieder Situationen hat, die man manchmal auch mit einem gewissen Abstand und Humor betrachten muss. Das heißt aber nicht, dass wir die Dinge irgendwie lächerlich machen wollen.
Ganz
und natürlich
wichtig.
Freuen wir uns zum Schluss über eure Bewertungen bei Spotify, Deezer und so weiter.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben ja eine Nachricht bekommen, eine sehr, sehr nette, wo wir
sehr,
auch sehr,
sehr
gelobt wurden.
Nette.
Es hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Aber dennoch auch mit der kurzen Anmerkung, gerade am Anfang nicht allzu lange sich aufzuhalten.
Das kann
deswegen,
ich nicht so.
Ja, ganz komisch, ich weiß auch nicht, sehr seltsam. Nein, die Kollegin, die Hörerin hatte vollkommen recht, wir haben uns genau dasselbe in New York gedacht, wir versuchen uns heute ein bisschen am Riemen zu reißen und ein bisschen mehr durchzuziehen, zumindest bis man zum Hauptthema kommt.
Genau.
So der Plan.
Genau. Sie hat gesagt,
geht schon
Charakter
wieder los.
Und Persönlichkeit kommen auch so gut genug raus.
Das fand ich super. Ich kann auch. Mal jetzt drehen und wenden, wie man will, aber ich denke und glaube, das war durchaus positiv gemeint.
Glaub
und
auch.
Ja, vielen Dank für diese Rückmeldung auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ich
habe
mich sehr gefreut.
Ja,
es war wirklich super. Sehr, 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 sehr nett ausgedrückte Kritik. Genauso mögen wir das.
Ja, so stellen wir uns das vor. Aber dennoch, im Sinne dieser Anregung, machen wir weiter. Wie geht's dir heute?
Ich bin heute mega schlecht drauf.
Oh oh.
Aber merke, dass es steigt jetzt gerade meine Stimmung.
Okay, Gott sei Dank.
Ich weiß auch nicht, warum. Ihr kennt das bestimmt. Es gibt so Tage.
Gibt so Tage.
Alles.
Darf,
und so ist es heute.
Darf mal sein. Nach unserer Aufnahme wird es besser. Oder
nach unserer Aufnahme ist es immer besser.
Bist du wieder total happy.
Also wenn die Ria mal sagt, kannst du dich mal zusammenreißen und jetzt nicht so negativ sein, dann hat es mit meiner heutigen Befindlichkeit.
Verfassung zu tun. Alles klar.
Und gut. Bei dir?
Ich gebe mir Mühe. Ich bin heute voll gut drauf und nehme mir vielleicht gleich sich ein bisschen
super.
Aus. Heute nicht so in meiner Mitte, in Anführungsstrichen. Also schon auch in meiner Mitte, aber sehr happy, gut gelaunt in meiner Mitte. Was?
Ein bisschen drüber.
Ein bisschen drüber, genau. Ein bisschen super. Drüber in Richtung positiv. Weil nämlich, erstens haben wir gestern uns endlich mal wieder zu einem persönlich getroffen und sind essen gegangen. Das war total cool. Wir Mädels, das war mega. Da profitiere ich heute noch davon.
Ja.
So nett. Und ich habe vorhin erfahren, dass im Juli doch wieder mal ein paar Reitturniere wohl stattfinden.
Cool.
Ja, freut mich total. Bin ich echt happy. wieder ein paar Ziele und Perspektiven vor Augen im Freizeitbereich. Genau, so viel dazu.
Punkt. Komm, wir machen Punkt. Schnell weiter.
Hopp, hopp. Nachtrag, nee, letzte Folge, jetzt nämlich ganz schön viel.
Ja, genau. Ich habe mir das vorhin auch schon gedacht. Kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe sogar versucht, die letzte Folge diese Anfangszeit da zu kürzen, aber manchmal geht das einfach nicht. War das so?
Nein, da kriegst du ja die Zusammenhänge auch nicht mehr hin und so.
Und dann dachte ich mir irgendwann, oh nee, ich lasse es jetzt einfach so kommen. Die Leute, die uns treu sind, die halten das aus. Und ich glaube, es haben echt einige ausgehalten.
Außerdem, das habe ich jetzt offen gestanden beim nochmal hören gemacht, also beim dritten Mal hören. Mhm. Im Notfall, wenn ich merke, jetzt kommen wir in solche Monologe oder auch Dialoge, man kann einfach auch vorspulen. Ja, so ein paar Sekunden, Minuten.
Oder Tipp von meinem LMVMK, das habe ich der Ria gestern erzählt, die war höchst entsetzt. Der hat gesagt,
stimmt, das muss noch gesagt werden.
Er hört sich die Podcasts dann immer auf doppelter Geschwindigkeit an. Ich habe gesagt, also, du hörst jetzt nicht ernsthaft unseren Podcast schneller an.
Ja, ich glaube, er macht das. Das hat mich wirklich zutiefst schockiert. Wohlbemerkt, er macht das nicht nur bei unserem Podcast, sondern allgemein.
Der macht das wahnsinnig.
Um Zeit zu sparen hier so.
Genau.
Der Business Freak, so zack, zack, zack. Mhm. In 1,5 Geschwindigkeit oder sogar doppelt Geschwindigkeit. Ja. Also sowas habe ich noch nie gehört. Wir haben uns ja heute überlegt, ob wir dann heute ganz, ganz schnell reden, damit der dann das überhaupt nicht machen kann. Das wäre nämlich total lustig. Okay, gut. Off topic und jetzt zum Nachtrag, letzte Folge. Darf ich gleich anfangen, weil mich das so gewurmt hat. Wir hatten ja gesprochen über den ASD im Jugendamt. Leistungsbereich. Und wir sind dann dauernd über diese Frage gestolpert, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen BSA, ASD, sozialräumliche Orientierung? Und ich habe mir jetzt echt nochmal, habe mir Mühe gegeben, mich schlau zu machen. Gelesen habe ich, also zum Lesen gefunden habe ich irgendwie erstaunlich wenig. Ich habe dann einfach eine sehr erfahrene und kompetente auch Kollegin einfach heute mal, oder was gestern, egal, gefragt. Ich hoffe, es ist richtig, aber ich fand es sehr, sehr stimmig. Wir ASD sind quasi so aufgeteilt, schon nach Bezirken. Jeder hat seinen eigenen Bezirk, den er betreut. Aber wir haben auch die Fachdienste mit bei uns im Team. Das heißt, wenn ich jetzt zu der Entscheidung komme, da kommt jetzt eine ambulante Hilfe zum Beispiel rein, SPFH oder Pflege zum Beispiel, oder es wird eine Trennungs- und Scheidungsberatung, dann übergebe ich nach meinen ersten Erhebungen an die Kollegen von Fachdienst, Trennung und Scheidung, Fachdienst Pflege, Fachdienst SPFH zum Beispiel. Die anderen Sachen betreue ich selber weiter wie Heim- und Erziehungsbeistand, aber diese anderen Geschichten, wie gerade erwähnt, die übergebe ich an Kollegen und bin dann eigentlich auch raus aus der Sache. Hat natürlich Vorteile, dieses Fachdienstwesen, weil einfach die Kollegen da große Erfahrungswerte haben und halt nur das machen. Hat den Nachteil in Anführungsstrichen, dass du halt wieder Schnittstellen hast, an jeder Schnittstelle, an jeder Übergabe gehen Infos verloren oder müssen halt nochmal erhoben werden, bla bla. So, das ist so bei uns ASD. BSA wiederum, und ich habe das tatsächlich doch mal gemacht, nämlich in Österreich, heißt, da bist du auch auf Bezirke eingeteilt. Also jeder hat seinen eigenen Bezirk, kennt seine Schulen, Kindergärten, Gemeinden, hatten wir ja alles schon, oder auch Polizei. Aber da betreuen die Kollegen wirklich ausschließlich alles, ja. Also da gibt es kein Fachdienstwesen in dem Sinn. Wenn damals in meinem Bezirk eine SPV war, habe ich die eingeleitet und betreut, ja. Wenn da eine Pflegegeschichte war, habe ich das eingeleitet und betreut. Mhm. Ich habe sogar Adoptionen teilweise auch gemacht, beziehungsweise die Überprüfung der Adoptiveltern, Überprüfung Pflegeeltern, auch Trennungs- und Scheidungsberatung. Das habe alles ich gemacht, war quasi da wirklich komplett für alles in meinem Bezirk zuständig. Deswegen auch BSA.
Familien, die in deinem Bezirk leben.
Und das war genau das, was du auch angesprochen hattest eigentlich.
Genau, weil ich weiß nämlich von dem Jugendamt im Nachbarlandkreis, vor 10 Jahren oder irgendwann, also ich weiß nicht, wie lange das her ist, so 5 bis 10 Jahre, da haben die das nämlich auch eingeführt. Und bei denen ist es zum Beispiel so, das weiß ich von meiner SPFH-Zeit, dass die auch für jeden Bezirk Hauptträger haben. Also das heißt, die haben halt dann, weiß ich nicht, also das ist ja ein ganzer Landkreis sozusagen, für den das Jugendamt zuständig ist, und dann zum Beispiel ein Dorf oder so ist ein Sprengel, ja, oder ein Bezirk, und für dieses Dorf sind dann halt zwei Träger zuständig und es ist klar, wenn in diesem Dorf eine Familie eine SBFH oder Erziehungsbeistandschaft braucht, dann kriegen nur diese zwei Träger diesen Fall zugesprochen und die müssen klären dann auch, wer übernimmt den. So ist es in dem Nachbarjugendamt.
Und genauso habe ich das heute auch noch gelernt. Und das ist nämlich dann wiederum dieses Specializing sozialräumlich orientiert.
Genau.
Da gehört das wohl dazu. Das hatte ich jetzt so auch noch nie auf dem Schirm. Ja. Aber ganz genau, das ist dann dieses Wesen sozusagen, genau, dass ganz klar ist, welcher Träger wird dort dann beauftragt, hat Vor- und Nachteile. Ja, zum einen hat man halt nicht die Auswahl in dem Sinn.
Ja.
Zum anderen ist halt für die Träger natürlich sehr sicherer, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, die haben halt nicht diesen
Auftragslagentechnisch.
Genau,
das fällt dann dadurch weg.
Konkurrenzdruck, den hatten die halt, das habe ich damals so ein bisschen mitgekriegt, als damals diese Bezirke verteilt wurden. Ja,
ja, da mussten
waren halt natürlich die Träger, beweisen, ja, die halt super toll sind, haben halt die tollen Bezirke gekriegt oder wo sie halt dann nicht weit fahren müssen oder wo es halt wahrscheinlich mehr Fallaufkommen gibt.
Ja, klar.
Oder so. Das
ist dann echt ein Konkurrenzdasein einfach gewissermaßen.
Genau, und so hatte ich das eigentlich auch im Kopf, aber ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, weil ich es auch immer in Zusammenhang mit Großstädten gehört habe, dass ich mir jetzt nicht mehr sicher war, vielleicht heißt es in Großstädten dann einfach anders, weil du da halt, aber gut.
Aber wir haben es zumindest nochmal, zumindest für uns, wir hoffen, es ist richtig, haben wir es jetzt, glaube ich, nochmal ganz gut sortiert bekommen. So viel noch dazu.
Da haben wir auch eine Nachricht gekriegt, gell? Also wollte ich noch mal kurz erwähnen.
Ja, vielen Dank.
Ganz gleich nach der Folge hat jemand auch genau das Gleiche geschrieben. BSA ist gleich Jugendamt, heißt bei uns nur nicht Jugendamt.
Okay, was war denn noch? Irgendwas wollte ich echt auch noch mal kurz sagen. Ja, ich wollte es nur einfach noch mal betonen. Wir sind letzte Folge so ein bisschen abgedriftet, weil wir es halt von der kritischen Seite einfach mal betrachtet haben, weil auch eine entsprechende Nachricht da war, dass eben Mitarbeiter von Trägern, sprich die Fachleute, Familienhelfer, die dann in die Familien hineingehen, dass es da halt hin und wieder auch mal Unzufriedenheit dann herrscht, ja, dass die zu wenig präsent sind oder man das schwer kontrollieren kann. Das gibt's, ja, oder jeder arbeitet auch unterschiedlich und jeder tickt unterschiedlich. Aber dennoch möchte ich auch nochmal betonen, dass in aller Regel, zumindest ist es bei uns so, dass das sehr kompetente Leute sind, die dann mit Herzblut mit dabei sind, um einfach jetzt mal die Mitarbeiter der Träger dann nochmal auch ins positive Licht zu rücken, finde ich auch nochmal wichtig. Das Thema ist dennoch da, ja, wie in jeder Berufssparte, also braucht man nicht wegdiskutieren, ist im Jugendamt genauso, ist überall so, aber in aller Regel mit Herzblut dabei und kompetent dabei. Und
finde ich auch wichtig, dass du es nochmal sagst und ich finde, es hat, also wenn man das sich jetzt so anhört, dann ist es halt auch eine Geschmackssache und eine Persönlichkeitssache. Also es gibt halt, wie wir in Folge was machen, typisch Sozialpädagoge ja schon gesagt haben, es gibt halt auch die Leute, die halt straight sind, die halt gerne schnell beim Punkt sind und es gibt die Leute, die halt sich voll reinstürzen, auch bei den Sozialarbeitern und also ich sage es jetzt nicht, diesen Satz, den ich jetzt eigentlich sagen würde.
Das ist gut gemacht.
Es ist halt auch eine Geschmackssache. Ich glaube auch beim Jugendamt oder bei der Simi, die, glaube ich, in der Schule arbeitet. Ja, was bist du selber für ein Typ und was hast du selber für eine Erwartung? Und wenn du halt dann jemand gegenüber hast, der die voll übersteigt oder voll untersteigt. Ich habe heute echt ein Sprachproblem.
Sorry, wir verstehen
Leute.
Dich.
Ich habe komische Wörter, die ich noch sonst nie benutze. Dann ist es halt, dann hast du halt da schon einen Konflikt. Nichtsdestotrotz glaube ich, es gibt diese Fälle, aber das ist, das muss man wirklich auch nochmal ganz deutlich so sagen, nicht die Regel.
Ja, ich habe so eine krass lange Liste und ich kürze runter. Ich möchte betonen, dass das auch gehört wird, ich kürze runter. Ich lege das jetzt nicht alles durch, aber was noch wichtig ist, das hast du nochmal angemerkt, wir hatten ja die Idee, dass ihr auch einfach mal vielleicht Lust habt, Fälle einzubringen, ja, oder auch eine Ausschnitte aus Fällen, ja? Einfach Erfahrungen, was hat einen bewegt und so weiter und so fort.
Oder auch, wo ihr Fragen habt oder sagt.
Oder wo man Fragen hat oder was man mal durchdiskutieren und beleuchten will von allen Seiten. Und da nochmal natürlich die Betonung wird natürlich absolut anonymisiert. Also ihr werdet das uns auch schon anonymisiert natürlich kundtun. Und ich denke, es macht wahrscheinlich auch Sinn, dass wir dann auf jeden Fall in diesem Bereich dann auch eure Namen nicht nennen, tatsächlich.
Genau.
Dass da überhaupt keine Möglichkeit besteht, da Zusammenhänge herzustellen.
Genau.
Ganz
und
genau.
Auch keine Städte und so weiter und so fort. Es ist wahrscheinlich eh jedem klar, der Sozialpädagoge ist oder im sozialen Bereich arbeitet, aber ich finde, der Korrektheit halber müssen wir es einfach nochmal sagen.
Ja, ist auch richtig.
Ja.
Da kann man nicht vorsichtig genug sein, das finde ich auch ganz wichtig. Okay, dann kommen wir, glaube ich, nämlich zu unserem Main Topic. dass da heute wieder ist, Jugendamt, Alltag im Jugendamt, aber heute nicht dieser freiwillige Leistungs- und Angebotsbereich und Beratungsbereich, wie wir ihn letzte Woche oder vor 2 Wochen durchdiskutiert haben. Heute die andere Seite, unser gesetzlicher Auftrag, den wir einfach auch noch haben, die kritischere Seite, Jugendamt ist gleich auch Wächteramt, sprich muss den Kinderschutz in bestimmten Situationen, diversen Konstellationen sicherstellen. Paragraph 8a, Kindeswohlgefährdung und auch
1666.
Ganz genau, das wollen wir uns einfach heute betrachten. Wir hatten es letzte Woche ausgeklammert, hatte keine Chance, dass das da noch mit reinpasst. Und eben, um was geht es bei dieser 8a Kindeswohlgefährdungsthematik? Wenn uns Anhaltspunkte bekannt werden, dass ein Kindeswohl wirklich akut oder auch, ich sage jetzt mal latent, ja, gefährdet ist, ja, müssen wir wirklich dann aber auch gegebenenfalls mit gerichtlichen Maßnahmen tätig werden. Unser Job ist dann sicherzustellen, dass die Zustände abgestellt werden, die das Kindeswohl gefährden oder auch gefährden könnten. Wann kommt denn genau dieser Kontext zum Tragen, dass wir nicht im Leistungsbereich tätig sind? Der kommt dann zu tragen, wenn wir eine Meldung bekommen, oder auch, wenn uns Anhaltspunkte bekannt werden. Es muss gar keine Meldung sein. Das kann uns auch anhand der Umstände bekannt werden. Ich war vorher im Beratungskontext drin und in diesem Prozess merke ich, das ist leider jetzt dann doch kein Beratungskontext mehr. Und dann muss man halt genauer in die Prüfung gehen. Das ist genau das Gleiche wie bei den Meldungen. Ja? Mhm. Wir kriegen eine Meldung. Meldungen können sehr, sehr vielseitig ausgelegt sein. Die können alles und nichts bedeuten. Wenn wir eine Meldung bekommen, heißt das auch noch lange nicht, dass wir jetzt kinderschutztechnisch tätig werden müssen. Aber wir müssen halt dann wirklich diese Meldung, ob jetzt schriftlich, telefonisch, wie auch immer, die bei uns eingeht, wirklich auf Anhaltspunkte hin prüfen und natürlich auch korrekt nachfragen und detailliert nachfragen. Was genau meinen Sie denn? Was genau ist denn Ihre Sorge? Und wenn man dann daraus hört, dass da einfach Anhaltspunkte sind, die das Kindeswohl gefährden, jetzt nenne ich die einfach mal. Das sind nämlich gar nicht so viele Bereiche. Das ist einmal so, ist die Aufsicht gesichert? Ja, also sprich Aufsichtspflicht. Geht's um körperliche Gewalt? Geht's um psychische Gewalt? Geht's um häusliche Gewalt? Sprich, die Eltern schlagen sich vor den Augen der Kinder immer gegenseitig die Köpfe ein. Ja? Jetzt mal salopp gesagt, sexueller Missbrauch ist dann ein Thema, die seelische Verwahrlosung.
Oder auch die körperliche Verwahrlosung.
Und die, genau, also das körperliche Verwahrlosung, das ist dann die gesundheitliche Gefährdung.
Genau.
Das sind, glaube ich, so die Punkte, das sind 7, 8 Punkte. Da kann man es ganz gut drunter zusammenfassen. Das ist so für einen eigenen Überblick, für die eigene Handlungssicherheit eigentlich ganz gut. Und wenn man jetzt in dieser Meldung oder in dem Gespräch mit der Familie, wie auch immer, da Anhaltspunkte raushört, okay, da könnte einer von diesen Bereichen betroffen sein, dann wird entsprechend da genauer nachgehakt.
Und das heißt, ihr geht dann, wenn angenommen, ein Nachbar ruft an und erzählt euch da was.
Genau, dann fragen wir beim Nachbarn erstmal genau nach. Der Nachbar ruft an und sagt zum Beispiel, ja, die Kinder sind dauernd bis 9 Uhr im Garten und wir wissen nicht, wo die Mutter ist und die Kinder sind irgendwie, weiß ich nicht. So kommt es erstmal und dann müssen wir erstmal fragen, ja, wie alt sind die Kinder eigentlich? Ja, wenn die jetzt 14 sind, ist das jetzt kein Drama. Ja. Ja. Wenn die 3 sind, so blöd es klingt, aber so ist der Alltag tatsächlich. Wenn die 3 oder 5 sind, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Oder auch die Kindeseltern, es wird beobachtet, dass die Kindeseltern sehr oft alkoholisiert sind. Da ist natürlich dann sofort die Frage, kriegen die das dann mit der Aufsicht hin? Ja. Auch da muss man dann fragen, okay, wie alt sind die Kinder? Ja, da haben wir wieder das Thema. Wenn die jetzt 14 sind, ist es nicht so akut angesiedelt, wie wenn das Kind 5 ist. Und dann natürlich auch zu fragen, was haben sie denn genau beobachtet? Trinken die jetzt am Abend gemütlich auf dem Balkon 2 Bier oder fangen die schon um 10 mit dem Wein an? Also einfach detailmäßig nachhaken, was wird denn genau beobachtet? Und aus diesen Infos, die wir da eher fragen, müssen wir uns halt dann im Nachgang natürlich immer im Vier-Augen-Prinzip, das ist auch nochmal wichtig zu benennen, dass das immer 2 Kollegen dann zusammen betrachten, rausfinden oder nochmal durchsprechen und schauen, sind da Anhaltspunkte gegeben, eine Kindeswohlgefährdung betreffend oder nicht. Weil das ist ganz wichtig, weil wenn da keine Anhaltspunkte sind, sprich der Nachbar sagt oder der klassisches Beispiel, der Kindergarten, der Schule fällt auf, immer Nutella-Brot dabei. Das ist wirklich, das hört sich immer so blöd an, aber
das habe ich auch schon mitgekriegt.
Diese Meldungen gibt es einfach, weil das immer wieder bei den, ja, wie sich es andere Fachkräfte oder Menschen vorstellen, wie es eigentlich sein sollte, bestenfalls. Mhm. Ja, halt nach Möglichkeit mehr Gemüse und kein Nutella, aber letztlich kinderschutztechnisch stellt es jetzt kein Thema dar. Ja. Ja, also das ist so mal der erste Punkt.
Okay, aber wenn Regel, ihr jetzt, wenn jetzt in eurem Vier-Augen-Gespräch ihr zu dem Schluss kommt, ja, okay, Kindergarten mag ja sein, dass das Kind mehr Obst und Gemüse essen sollte, aber das ist jetzt kein Grund. Das ist voll im Leistungsbereich, wie du das ja dann nennst, glaube ich, gell? Dann genau, macht ihr also auch nichts weiter.
Dann machen wir da auch nichts weiter. Wenn, also wir haken natürlich nach beim Kindergarten. Mhm. Irgendwo haben die ja ihr Bauchweh her in aller Regel. Ja, ja. Ja, dann hakt man halt nach, zu sagen, gibt es denn sonst irgendwas, was sie beobachtet haben? Ja? Mhm. Aber wenn man da wirklich nichts rausarbeiten kann, jetzt zum Beispiel mit der Kindergärtnerin, mhm, ja, oder der Lehrerin, wie auch immer, dann kann man da im 8a-Kontext nichts draus machen.
Ach, ja, das ist ja auch,
ist ja auch gut so. Ja. Und dann natürlich die Lehrer oder auch Kindergarten dann wirklich aber auch motivieren zu sagen, gehen es doch auf die Eltern zu. Mhm. Sie können sehr gerne, können wir uns auch gemeinsam was ausmachen, wenn die Eltern dazu bereit sind, dass man einfach mal, dass die halt quasi den Beratungskontext an uns andocken können, das, was wir letzte Woche hatten, um da zu schauen, vielleicht ist ja ein Handlungs- oder Hilfebedarf da, ja, halt dann nicht in diesem 8a-Kontext. Mhm. Wenn sich jetzt rausstellt, es wurde wahrgenommen, die Mutter ist alkoholisiert, wenn sie das Kind um 3 vom Kindergarten abholt, dann ist das ganz klar ein Anhaltspunkt. Alkoholisiert, Kindergartenkind, das ist ein Anhaltspunkt.
Okay.
Ob die jetzt volltrunken oder angeheitert ist, ist eigentlich schon wurscht, es ist ein Anhaltspunkt und dann geht man ganz klar in die weitere Prüfung, wenn diese Meldung uns aufliegt und gehen dann aber als erster Schritt, das ist uns auch ganz wichtig, sind wir auch angehalten vom Gesetz, auf die Eltern zu. Also nicht irgendwie jetzt über Dritte nochmal hintenrum irgendwo rumtelefonieren, sondern wirklich erster Schritt ist auf die Eltern zu. Die müssen da auch informiert sein oder die Sorgeberechtigten halt und geht dann in aller Regel auch schon, auch sehr unmittelbar natürlich, in persönliche Gespräche.
Und kurze Frage. Ist mir jetzt gerade ernsthaft, gerade als du das gesagt hast, gekommen. Ich weiß das auch nicht, wie ihr das macht. Das interessiert mich jetzt selber. Also es interessiert mich natürlich alles, was du sagst. Das merke ich auch jetzt gerade, weil natürlich kriegt man das so mit, wie ein Jugendamt arbeitet. Aber das so zusammengefasst, finde ich persönlich jetzt gerade auch hochspannend. Deswegen bin ich so ruhig. Wir sind jetzt bei dem Fall, bleiben wir dran. Alkoholisiert, Kind wird immer alkoholisiert vom Kindergarten abgeholt. Und ihr wisst, okay, jetzt müssen wir mit den Eltern Kontakt aufnehmen. Wie kriegt ihr denen ihre Daten? Weil darf der Kindergarten euch ja nicht geben oder darf man das im Falle von 8a, dürfen die? Okay.
Dürfen die, genau. Dann ist dieser Datenschutz in Anführungsstrichen ist ausgesetzt. Ja. Was es auch noch gibt, das will ich jetzt hier noch kurz zwischenschalten, wenn es jetzt nichts Akutes ist, wo man sagt, das ist jetzt nicht sehr akut gefährlich, ja, dann ist auch durchaus die Option, das ist dann die 8b-Beratung, dass ein Kindergarten anonymisiert. Das ist jetzt genau so ein Fall, deswegen kommt es mir. Da ist eine Mama, die hin und wieder so ein bisschen angetrunken im Kindergarten kommt und der Kindergarten denkt sich, oh, optimal ist was anderes. Also puh, gibt es aber wirklich für alle Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, Schulen, Kindergärten, ganz egal, Horte, die Möglichkeit, sich anonym beraten zu lassen. Also das ist diese berühmte 8b-Beratung. Die können beim Jugendamt anrufen, bitte keine Namen und Daten nennen, weil dann haben wir es auf dem Tisch, dann ist es eigentlich eine Meldung gleichzusetzen. Mhm. Ja. Man mit dem Mitarbeiter vom Jugendamt bespricht, Kindergarten und Jugendamt besprechen sich, wie könnte man das jetzt angehen? Also das heißt, diese ganzen Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, haben sehr wohl die Kompetenz, das wird ihnen zugeschrieben, ja, und die dürfen und sollen das auch, solche nicht akuten Geschichten in Eigenregie mit der Familie zu besprechen, eigentlich als Instanz vorm Jugendamt. Sie sagen, Frau sowieso, mir ist aufgefallen, Sie sind manchmal so ein bisschen angetrunken, kann man Ihnen da irgendwie Unterstützung geben, das muss auf jeden Fall abgestellt werden. Und wenn das dem Kindergarten oder der Schule dann auch gut gelingt, und die Familie spielt da mit und ist einsichtig, dann braucht man das Jugendamt nicht. Ja, dann kann man das sogar schon vor der Instanz Jugendamt wunderbar abwiegeln und im Guten und ohne sich halt vielleicht auch im Worst Case die Familie zu verkraulen, lösen. Erst dann, wenn man merkt, das fruchtet nicht, ja, die Familie ist nicht einsichtig oder es passiert trotzdem immer weiter, dann geht's halt dann ans Jugendamt. Aber dann hatte die Familie auf jeden Fall die Chance, da angesprochen zu werden. Und das selbst mit Hilfe Kindergartenberatung, keine Ahnung, hinzukriegen.
Ich wollte nur kurz sagen, ich finde super, dass du das mit der 8b-Beratung jetzt angesprochen hast. Ich habe das ja erst, hast du mir das erzählt, als ich in der Schule angefangen habe.
Ja klar, du warst vorher nicht befasst.
Nee, als SPFA, da hast du ja eh den Kontakt zum Jugendamt, aber ich fand das total gut und ich nutze das auch total viel. Ich möchte auch einfach nochmal, also ich rufe jetzt nicht wegen jedem pupst beim Jugendamt an und fragt nach, aber man hat ja immer mal so Fälle, die so im Grenzbereich sind, gerade mit Alkohol. Da riechst du halt mal was, aber die Mutter ist klar und keine Ahnung und du willst ja nicht gleich sagen, hey, also man will ja nicht gleich unterstellen, gerade in Kindergarten und Schule, wo du nicht so viel Kontakt hast zu den Eltern, dass du jetzt sagen könntest, das ist dauerhaft. Ja, exakt. Kann ja auch sein, die hat gerade ein Bier getrunken mit einem Arbeitskollegen und nach der Arbeit, nach der Schicht oder weiß ich nicht. Ich finde das super, also weil du gesagt hast, anonym, man darf natürlich sagen, ich bin von der und der Schule, aber man soll halt die Namen von dem Kind halt einfach auch nicht sagen oder welche Klasse oder aber man kann natürlich sagen, woher man kommt.
Ja, das auf jeden Fall. Also von welcher Schule die kommen und so weiter. Oder auch, ist es jetzt erste Klasse oder vierte Klasse? Das ist sogar auch wichtig oder interessant. Ja,
wie alt sind die halt auch.
Weil ob jetzt 6 oder 9 ist irgendwie auch nochmal ein Unterschied, finde ich immer. Genau, wichtig ist nur halt dann in diesem 8b-Kontext keine Namen zu nennen. Weil dann alles, was uns quasi namentlich auf dem Tisch liegt, sind wir dann aber auch verpflichtet. Genau. Ja. Und das wirklich einfach nochmal als Anregung auch für alle Einrichtungen, die mit Kindern oder Minderjährigen zu tun haben. Es ist eine coole Sache, weil man muss nicht immer gleich mit der Jugendamtskunde kommen. Man kann das einfach nochmal vorschalten und das funktioniert oft erfahrungsgemäß. Ja. Ich finde, grundsätzlich ist so eine Vernetzung und so ein Austausch super, weil das kann einfach so, jeder Kooperationspartner, also auch wir, jeder hat andere Vorgaben, Aufträge und das weiß man gegenseitig voneinander halt manchmal im Detail auch nicht. Wie kann man und will man denn auch, oder soll man denn auch?
Okay.
Aber zurück zum Kinderschutz.
Ich habe noch kurz eine Frage dazu, weil du ja vorhin gesagt hast, ihr werdet dann tätig, wenn ihr davon erfahrt, entweder durch Meldungen oder wenn ihr euch das irgendwie in einem anderen Kontext bekannt wird. Wie ist es jetzt? Habt ihr da auch so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Pflicht, so eine generale Pflicht, wenn du jetzt einkaufen gehst, privat, und du siehst, da ist eine Mutter, die, keine Ahnung, hat, weiß ich nicht, schlägt ihr Kind, wartet ihr Kind vorm Gemüseregal? Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Oder ist sie rotzbesoffen mit ihrem Kind im Winter im Supermarkt und das Kind hat nur eine kurze Hose an, so ungefähr. Ist es dann deine Pflicht, in dem Moment da einzugreifen? Bist du da general dazu verpflichtet? So wie das...
Ja. Das ist, ich habe mir das auch schon oft, es ist immer so ein Horrorszenario, ich habe mir das auch schon oft überlegt. Mir ist jetzt keine Vorgabe in dem Sinn bekannt. Also ich glaube, es ist dann genau, also wenn ich jetzt im Freizeitbereich bin, ist es genau die Pflicht, wie jeder andere Bürger auch, da dann entsprechend nachzuhaken, einzugreifen, je nachdem, wie tragisch. Ich selber, je nach Akutheit, würde, jetzt wenn man diesen krassen Fall nimmt, total betrunkene Mutter, wo einfach ersichtlich ist, offensichtlich ist, das kann es nicht sein.
Total krass.
Da würde ich, glaube ich, dann tatsächlich drauf zugehen und im Worst Case müsste Polizei man wahrscheinlich die Polizei und dann über die Bereitschaft das Ganze dann klären.
Mhm. Ja. Aber angenommen, es ist jetzt ein Tag, du bist um 5 aus dem Büro gegangen, dann könntest du doch theoretisch in dem Fall gleich das übernehmen, oder? Wäre das dann irgendwie cool, aber ich wüsste nicht, warum. Also
ich wüsste nicht, also puh.
Das ist ja wie bei den Ärzten, wenn die jetzt im Skiurlaub jemanden sind und unterstützt auf der Piste.
Ja, das ist dieser bürokratische Alter, gell? Aber sowas habe ich nie abgeleistet. Mir ist es Gott sei Dank auch noch nie passiert, weil ich wüsste tatsächlich nicht, gut, wenn es jetzt akut ist, ist es klar, da reagiert man als Mensch. Ja. Wenn jetzt was ist, wo es einfach, wo ich mir denke, das ist aber jetzt schon Graubereich, sage ich jetzt mal. Ja. Ich denke, ich würde zumindest in die Situation eingreifen und sagen, hören Sie mal zu, das geht so nicht. Mhm. Aber ich kann Sie halt dann nicht zwingen, mir Ihre Daten rauszugeben zum Beispiel. Also spätestens da wird es wahrscheinlich scheitern.
Außer du hast das Gefühl, es ist wirklich Gefahr im Verzug. Dann kannst
wenn ich jetzt sehe, es ist Gefahr im Verzug, dann muss man die Polizei rufen. Punkt. Aber ich glaube, wahrscheinlich würde es schwierig werden, wenn die Familie dann blockt und sagt, sie gibt keine Daten raus, außer zu sagen, man unterbricht jetzt dieses eine Setting oder diese eine Situation und die verweigern, die Daten rauszugeben. Und das ist jetzt nichts Akutes in dem Sinn. Muss ich mal nachfragen.
Entschuldigung. Ich stelle immer so Fragen, aber das kam mir
jetzt. Ja, aber das ist ja das Coole. Das ist ja gut. Ich finde das total spannend. Weil nämlich man überlegt sich wirklich immer mal wieder. Mhm. Und gesagt, Gott sei Dank ist mir dem noch nicht begegnet. Ich wüsste aber nicht, wie da die Haltung ist oder die Vorgabe ist. Dann mache ich mich schlau. wird sich mein Chef freuen, der ist wahrscheinlich genauso überfordert oder überfragt.
Das ist nämlich ganz oft so, wenn du so Fragen stellst, denkst du, oh, wieso weiß ich das nicht? Oh Gott, peinlich. Jetzt finden alle raus, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Und dann fragst du solche Fragen und dann wissen es die nämlich auch nicht. Ist mir schon ganz oft passiert.
Ja. Also, ja, ich werde das klären.
Gut, vielleicht weiß es ja auch jemand.
Genau, dann bitte uns schreiben.
Ja, sehr cool. Gut, ja. Aber wir haben jetzt
sind zurück. Also wir haben eine Meldung bekommen. Wir sind zu dem Punkt gekommen, da ist ein Anhaltspunkt drin, der ist, oder vielleicht sogar mehrere, dem müssen wir genauer nachgehen. Und dann gehen wir quasi in die Sondierung und klären wirklich, gehen persönlich in Kontakt, lassen uns Schweigepflichtentbindungen unterschreiben. Mit denen gehen wir auf Kindergarten, diverse Kooperationspartner auch zu, um einfach da auch nochmal Infos einzuholen. Wie sehen es denn die? Ja, wie gesagt, zum Beispiel, es wurde gemeldet, bleib mal bei diesem Alkoholthema. Mhm. Mutter öfter alkoholisiert, ja, und zwar in welchem Maß auch immer, ja. Dann gehen wir auf die Familie zu, die unterschreiben uns eine Schweigepflichtentbindung. Das müssen die dann auch letztlich. Mhm. Wenn sie es nicht tun würden, könnten wir es auch ohne deren Zustimmung machen in diesem 8a-Kontext. Weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein Geschwisterkind in der Schule, wie auch immer. Und dann kann man in der Schule auch nochmal nachhaken, bei Jas zum Beispiel oder den Lehrern. Und spricht selbstverständlich mit den Kindern, ja, keine Frage, je nach Alter natürlich, aber eigentlich kann man schon relativ jung auch anfangen. Und
ja, oder beobachten.
Und beobachten natürlich, genau, gibt es da Auffälligkeiten, die würden einem wahrscheinlich auch von der Schule und Kindergarten beschrieben. Die Kinder können auch sehr wohl formulieren, ob Mama und Papa manchmal schwanken oder sich anbrüllen oder sich hauen, was auch immer. Und so sammelt man halt den Ist-Stand zusammen und hat dann abschließend ein Bild. Das können schon nochmal auch 1, 2, 3 Termine werden. Die, wie gesagt, Betonung, die müssen sehr relativ zeitnah stattfinden, ja, in diesem Bereich.
Was heißt das? Sag mal ein Beispiel.
Das kommt immer auf die Akutheit drauf an.
Also wenn dieser erste Termin?
Also der erste Termin, der sollte schon im Laufe der nächsten 1, 2 Tage, 3 Tage stattfinden. Mhm. Wenn es jetzt heißt, manchmal kriegt man ja auch Polizeiberichte rein, dass sich die Eltern vor 3 Wochen gegenseitig so massiv gestritten haben im Beisein der Kinder. Liegt dann eh schon 3, 4 Wochen zurück.
Ja,
ja, dann muss das jetzt nicht übermorgen passieren, aber halt generell muss geprüft werden, liegt dann eine häusliche Gewaltthematik dem zugrunde. Mhm. Ja, da hat man dann mehr Zeit. Aber mit dieser Aufsichtspflicht zum Beispiel oder eben auch Gewalt, ja, das ist nochmal akuter anzusiedeln, also körperliche Gewalt, da natürlich dann sehr zeitnah und in der Regel dann auch, also bei körperlicher Gewalt in aller Regel dann auch am selben Tag noch.
Ja.
Dann hat man viele Informationen zusammengetragen. Man hat ein Bild wieder, weiß, wie ist die Situation, ist was dran an der Meldung oder nicht und in welchem Ausmaß. Und dann muss ganz klar definiert werden, zusammen mit der Familie oder der Familie wird es dann eröffnet, was sind die Mindestzustände, was muss abgestellt werden, was darf sein, was darf nicht sein. Und wir machen das in Schutzkonzepten, ganz klar. Wir arbeiten das raus, gehen es dann mit der Familie auch sehr klar durch, stellen klar, was sind die Mindestzustände. Zum Beispiel, die Aufsicht muss gewährleistet sein durch eine adäquate Person. Mutter darf nicht alkoholisiert die Kinder betreuen, alleine. Die Eltern dürfen nicht im Beisein der Kinder gegenseitig Hand anlegen. Die Kinder müssen gewaltfrei erzogen werden. Es dürfen keine Schläge oder Festangreifen stattfinden.
Sie müssen entsprechend versorgt werden. Das heißt, sie können jetzt nicht besoffen den ganzen Tag auf der Couch liegen. Es muss klar sein, die Kinder bekommen was zu essen und
richtig,
werden ins Bett gebracht, gewickelt, keine Ahnung. Also was auch
immer. Je nachdem, was vorliegt. Halt. Das wird aber wirklich sehr detailliert eigentlich und einfach dann aufgeschrieben, als Mindestzustand definiert, meistens sind es mehrere, und auch die Maßnahmen dazu, ja, Alkoholthema, wenn es jetzt massiv ist zum Beispiel, wirklich zu sagen, die Mutter muss in einen Entzug gehen, ja, oder bei der häuslichen Gewalt, die Eltern, wenn sich ein Konflikt anbahnt, muss ein Elternteil den Raum oder das Haus verlassen, ja, sowas wird dann definiert, verfasst, aufgeschrieben, unterschrieben, den Eltern ganz klar dargelegt, Anbindung, Beratungsstelle, genau, Schweigepflichtanbindungen natürlich zu, weiß ich nicht, Ärzten, Therapeuten, Schulen und so weiter, das kann da auch noch mit drin sein. Oder auch, es muss jetzt eine SPFH oder andere Erziehungshilfe in Anspruch genommen werden, ja, wenn man sagt, das ist ziemlich heftig, ja.
Ja.
Genau, bis hin zu, natürlich gibt es auch, zu sagen, das ist so akut und so massiv, dass Kinder geschlagen werden, dass die Mutter völlig neben der Spur ist, alkoholmäßig oder drogenmäßig, und das vielleicht sogar schon wiederholt irgendwie vorkam, ja, und es ähnliche Situationen schon mal gab. Oder auch schon bestehende Schutzkonzepte gebrochen wurden, kann es natürlich auch sein, dass man sagt, nee, wir müssen das Kind jetzt hier rausnehmen, ja, aus der Familie raus, in entweder irgendwo hinstecken zu einer Tante, zu einer Oma oder wenn sich abzeichnet, es wird was Langfristiges, höchstwahrscheinlich auch in einem Heim oder zu Pflegeeltern. Auch hier dieses Szenario kann jetzt aber auch wieder sehr unterschiedlich angesiedelt sein. Ja. Entweder wir haben ein Szenario, dass die Eltern das in Gottes Namen einsehen, nachvollziehen oder auch den Kontext begriffen haben, zu sagen, okay, dann stimme ich dem halt zu, das Kind muss raus aus der Familie. Das würde dann im Übrigen auch im Schutzkonzept drinstehen, ja, als Maßnahme, Kind kommt ins Heim, Kind muss zur Oma, darf nur noch von der Oma betreut werden, nicht mehr von der Mutter. Wenn die das, da zustimmen,
was passiert ist sozusagen.
Dann. Genau, bis die Mutter nachweisen kann, dass sie, weiß ich nicht, im Drogenscreening 3 Monate clean war oder so. Mhm. Ja. Ja, wenn sie das unterschreibt, und ihr ganz klar ist, wenn sie das aber bricht, dann müssen wir zum Gericht gehen. Ja, dann muss das von nächster Instanz geprüft werden. Wenn sie das aber unterschreibt, dann können wir da auch noch ohne Gericht das Ganze gemeinsam durchziehen mit der Familie. Haben schon immer das Ansinnen, dass es in der Familie wieder klappt. Aber manchmal ist es halt dann nicht der Fall. Wenn die Familie sagt, nee, das sehen wir jetzt nicht ein, dann geht das Ganze ans Gericht. Wenn es jetzt nicht super akut ist, bleibt das Kind dann in Gottes Namen noch in der Familie und man macht einen Eilantrag grundsätzlich ans Gericht zur Prüfung, wenn es halt so eine latente Gefährdung ist. Ja. Eilantrag geht auch von heute auf morgen tatsächlich. Und wenn man jetzt sagt, das ist jetzt, wie gesagt, was Latentes, ja, die Eltern gehen sich immer mal wieder an und es ist dauerhaft jetzt wirklich kein Zustand mehr. Aber wenn das jetzt noch einmal mehr passiert, ist das jetzt fürs Kind auch nicht bedrohlich in dem Sinn. Ja. Dann macht man regulären Antrag, aber auch da bei uns geht das immer relativ schnell. Weiß ich nicht. 1 Woche bis 10 Tage, bis die Anhörung dann stattfindet. Und dann das Gericht aber auch klarstellt, was jetzt zu, wie jetzt zu verfahren ist. Ja. Wohl bemerkt jetzt hier in einem latenten Bereich. Okay. Aber dennoch, wo wir sagen, das sind Anhaltspunkte, Kindeswohlgefährdung, das ist nicht gut, das muss abgestellt werden. Und wenn die nicht mitwirken, dann genau, geht es den Weg.
Und wenn ihr jetzt seht, okay, das Kind ist grün und blau,
ja.
Dann dürft ihr und die Eltern verweigern, dann dürft ihr das Kind trotzdem mitnehmen. Dann kommt
die Obhutnahme, ganz genau. Also auch ohne Gericht muss halt innerhalb von 48 Stunden dann der Antrag eingehen bei Gericht von uns. Und genau, da haben wir dann natürlich die Hoheit zu sagen, wir nehmen das Kind da jetzt raus. Wenn es jetzt im totalen Drama endet, dann mit Polizeiunterstützung. Da kommt mir jetzt, es ist Gott sei Dank wirklich selten, dieses Worst-Case-Szenario mit in Obhutnahme gegen den Willen mit Polizeieinsatz. Ja, das ist so das Schlimmste. Ja,
das ist fürchterlich. Also deswegen, für jeden ist das schlimm.
Für alle Beteiligten ist das eine Katastrophe.
Für dich schlimm oder für den Jugendamtsmitarbeiter.
Für uns schlimm, für die Polizei schlimm, für die Kinder am allerschlimmsten, auch für die Eltern. Also schön ist das nicht. Wir hoffen auch oder versuchen es auch wirklich zu vermeiden. Wie versuchen wir das zu vermeiden? Indem wir wirklich die Eltern sogar in diesem Setting versuchen zu gewinnen und da Klarheit zu kriegen und Verständnis, dass das jetzt sein muss. Und bitte lassen Sie es nicht drauf ankommen, so blöd es klingt.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, mir kommt jetzt ein Fall, der ist ziemlich lang her in den Sinn, da war das genau so ein Szenario und das war wirklich arg. Da war eine volltrunkene Mutter, wirklich volltrunken. Die ganzen Wände waren schon blutverschmiert, weil sie da dagegen geknallt ist in ihrem Suff, die Arme. Aber also echt schlimm. Kinder haben das alles live mitbekommen. Also Aufsicht war da keine Chance mehr natürlich. Ja. Ganz davon abgesehen von dem Drama, was die Kinder damit erleben mussten, mit dieser Zustand dieser Mutter war einfach schlimm. Ja. Und auch wohl nicht zum ersten Mal und ja, die konnte nicht mehr, die war wahnsinnig betrunken, ja, die war eigentlich nicht mehr bei Sinnen, aber dennoch, da müssen wir dann versuchen zu sagen, dass die sagt, okay, das hat sie halt nicht gemacht natürlich, die war dann auch schön in Streitlaune und da haben wir dann wirklich auch mit Polizei die Kinder rausgeholt, die Polizei musste die Mutter tatsächlich auch fernhalten.
Mitnehmen.
Also erst fernhalten, damit damit die jetzt nicht zwischen uns und die Kinder geht. Und also das war wirklich so ein Worst-Case-Szenario. Das geht mir auch bis heute noch nach.
Ja.
Schon Jahre her, aber
das war schön. Oder ich weiß auch von einer Freundin, die im Jugendamt in einem anderen Landkreis gearbeitet hat, die musste halt auch mal bei einer Mutter dann ins Krankenhaus und das neugeborene Baby in Obhut nehmen. Und das weiß ich auch, dass die da ganz lange hat die da drunter gelitten, weil das ist ja letztendlich egal, also natürlich ist es nicht egal, was da passiert ist, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja, trotzdem nimmst du einer Mutter ihr Kind, ja. Also
ja, und das ist was absolut Unnatürliches.
Ja, es ist super unmenschlich
und unnatürlich.
Und natürlich ist klar, da ist auch so dementsprechend was passiert vorher, dass das passiert, aber das geht auch an einem Jugendamtsmitarbeiter nicht vorbei, ja. Also spurlos vorbei. Ich hatte mal einen Fall, echt nette Familie eigentlich auch. Ja, beide Eltern auch sehr nah an der Grenze zur, also sehr stark lernbehindert, würde ich jetzt mal sagen. Und da bin ich als SPFH reingekommen und da war immer alles super und brauchen nichts, alles super. Und dann hat sie mich irgendwann mal am Freitagnachmittag angerufen, ja, Frau so und so, also uns ist der Strom abgestellt worden. Und also bis der Strom abgestellt wird, da passiert erstmal richtig viel vorher, ja. Also und wenn ein Strom abgestellt ist, dann kriegst du den auch so schnell nicht wieder.
Dann musst du erstmal die besten Schulden zahlen.
Wir hatten halt leider ein neugeborenes Baby und haben
nicht
gestillt. Das heißt, es war klar, dieses Kind kann nicht da bleiben, weil die konnte dem Kind keine Nahrung einfach zubereiten. Und es gab auch niemanden irgendwie.
Ja, der Hammer, ganz klar, gesundheitliche Gefährdung.
Du hattest also die gesundheitliche Gefährdung und es war auch so, dass sie so verschuldet waren, dass sie kein Geld mehr hatten, um ihren Kindern, die hatten natürlich noch mehr Kinder, irgendwie Windeln, Essen oder sonst was zu kaufen. Also es war klar und da gab es auch ein Schutzkonzept, okay, was müssen sie jetzt tun, was können sie jetzt halt aufbringen, dass sie ihrem Kind, wie viel Geld haben sie noch, für wie lang und so weiter. Und es hat sich relativ schnell rausgestellt, die werden nicht übers Wochenende kommen und dann wurden die Kinder auch mit Zustimmung dann, aber es ist natürlich auch ein Prozess. Also eine Mutter sagt niemals gleich, ja, okay.
Ja, also, und wenn wäre es komisch.
Und wenn die es sagen, ist es auch komisch. Ja. Ja. Und, ja. Aber letztendlich, du kannst die Eltern natürlich immer über ihre Kinder dann auch gewinnen, ja, weil sie wollen ja auch nicht, dass ihren Kindern letztendlich
was. Genau, und ja. Das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich finde, genau das ist dieser Joker, den man hat, weil ja. Ich unterstelle jetzt mal eigentlich, weiß ich nicht, fast allen Müttern und Vätern, dass sie für ihre Kinder das Beste wollen. Ja. Und wenn man, oder nichts Böses wollen.
Ja.
Wir haben halt sehr unterschiedliche Auslegungen oft, was ist gut und was ist schlecht. Wir hatten das schon oft, ja. Aber ich finde auch, der Grundgedanke, man will seinem Kind nichts Schlechtes, das haben in aller Regel die allermeisten Eltern. Ja. Und wenn man das rausgearbeitet kriegt und da eine Einsicht in Anführungsstrichen und das, über diesen Weg kriegt man das in aller Regel hin und dann kann man sich diese Dramaszenarien nämlich wirklich in aller Regel sparen, Gott sei Dank.
Ja.
Braucht Zeit, braucht Empathie, auch mal für Situationen, die man selber ganz schwer aushält und überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ich finde, auf die Art und Weise kriegt man es in diesem eh schon schwierigen Setting hin, da irgendwie noch das Beste draus zu machen, wenn man jetzt wirklich in dieser Herausnahmethematik ist, ja, in welcher Form auch immer. Und das Gleiche gilt auch jetzt für weniger dramatische Situationen, wo wir dennoch sagen, wir sehen eine drohende oder auch bestehende Kindeswohlgefährdung. Ja, und sagen, liebe Leute, wir lassen euch die Kinder natürlich schon noch da, aber das darf nicht mehr vorkommen. Das muss klar sein, die Ansage kriegt ihr jetzt, das unterschreibt ihr uns jetzt und wir werden das selbstverständlich kontrollieren. Ja, das wird auch ganz klar mit Fristen und so weiter definiert. Die sind dann bei uns quasi in so einem, entweder quasi in einem Graubereich angesiedelt, ja, für unsere Einschätzung oder halt auch im Gefährdungsbereich. Und Ziel soll natürlich immer sein, dass die wieder in diesen Leistungsbereich von vor 2 Wochen zurückkommen.
Ja.
Und wann ist dieser Leistungsbereich erreicht? Wenn die eben diese Mindestzustände über einen längeren Zeitraum herstellen konnten und halten konnten und gegebenenfalls halt auch Maßnahmen umgesetzt haben.
Ja.
Und dann eben, wir haben Fristen definiert, meistens 3 Monate oder 6 Monate, je nachdem. In der Zeit sind wir natürlich auch immer regelmäßig, kontrollmäßig mit am Start oder hat sogar, weiß ich nicht, eine Familienhilfe dann drin, was auch immer. Und wenn sie es dann aber hingekriegt haben, dann ist es auch wieder gut, muss man auch sagen. Man muss auch irgendwann aus diesem Gefährdungskontext wieder rausfinden. Ja. Also die Chance muss da sein, weil sonst ist es bodenlos. Ja.
Natürlich.
Genau. Und so wird es bei uns gehandhabt.
Ja. Und das muss man auch sagen. Also ich habe da 2 Fälle im Kopf, bei denen beide die Babys auch in Obhut genommen wurden. Ich finde nicht, dass dich das so brandmarken soll, dass du einfach mal auch eine Phase im Leben hattest, wo es halt einfach mal nicht gelaufen ist. Ja. Und es kann in alle Richtungen ausgehen. Und ich überlege gerade, ob ich das jetzt weiter erzähle. Das mache ich nämlich, glaube ich, nicht, weil ich glaube, die 2 Fälle erzähle ich mal. Die kann man nämlich gut gegenüberstellen, weil die nämlich beide Der eine ging halt in die Richtung und der andere in die andere Richtung.
Ja, das ist eine coole Sache. Heb dir das mal auf.
Genau, super. Dann erzähle ich es jetzt nicht weiter. Aber ich glaube, das muss man insgesamt für alle sagen, wir dürfen jetzt nicht immer nur von dem Schlimmsten ausgehen, jemand prügelt seine Kinder oder sie werden sexuell missbraucht, sondern es können auch einfach mal sein, die Eltern haben einfach mal eine schwierige vielleicht eine Psychose oder nehmen einfach Drogen und manche brauchen dann vielleicht auch mal so einen Anstoß, um wieder die Kurve zu kriegen, ja. Und oft ist genau das ja dann das Richtige. Ja, ist ja wie bei einem Alkoholabhängigen, der braucht
auch. Ja. Da haben wir gerade genau so einen Fall, witzig, dass du es gerade sagst, genau. Der ist auch völlig aktuell eigentlich. Es war auch eine Mutter, die einfach, ja, völlig, also wirklich volltrunken mit ihrem Kind auf der Straße war. Also kleines Kind, wo du merkst. Und zwar auf der Straße, ja, nicht im Bürgersteig oder so. Wirklich voll schräg und irgendwie Kind auch, glaube ich, schlecht angezogen und so. Also ganz ähnlich, wie du es vorhin formuliert hast. Und da ist es genauso. Wir sind da ganz klar mit unserem Prüfverfahren und Klärungsverfahren rein und sind natürlich da entweder in der Gefährdung, eigentlich in der Gefährdung, glaube ich, sogar gelandet von der Einschätzung her. Im Mindestzustand ist halt ganz klar, dass sowas nicht mehr sein darf. Die Mutter darf auch aktuell alleine nicht dieses Kind betreuen, weil es hat sich herausgestellt, das ist schon länger Thema. Wir haben jetzt hier aber Gott sei Dank aber einen Vater, also auch eigentlich eine vollständige Familie sozusagen. Mhm. Das Thema wurde durch diesen riesen Fauxpas aufgemacht und ja, aber jetzt profitieren die da davon. Mhm. Die Mutter ist dadurch jetzt gepusht. Und beide Eltern sagen, wow, das war jetzt der Schuss vor den Bug.
Ja.
Meine Mutter ist gerade total, also ich bin noch etwas skeptisch, weil das zu positiv verläuft irgendwie. Aber,
ja, aber manchmal ist das halt auch schon mal so ein Fall.
Aber es sind auch so Leute, zu denen passt es. Ja, haben da selber zu lange zugeguckt, der Papa hat zugeguckt, die Mutter hat gesoffen. Ja. Und jetzt war es der Schuss vor den Bug. Die haben hier ganz klare Ansagen von uns, was darf sein, was darf nicht sein. Mhm. Mama darf auch gerade, wie gesagt, die Kinder alleine nicht betreuen, bis sie dieses und jenes macht. Und die hat jetzt, glaube ich, hat sich zur Entgiftung angemeldet, zum Entzug angemeldet und ist total guter Dinge.
Ja.
Wenn das so weiter gut ausgeht, dann war das tatsächlich, glaube ich, gut. Ja. Ja, das ist jetzt mal, noch nicht abgeschlossen. Mhm. Wie gesagt, angenommen, die Eltern stimmen jetzt nicht zu. Zum Beispiel eine Herausnahme, ja, oder auch eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und das Kind bleibt drin. Und wir sehen aber ganz dringend hier den Bedarf, das muss jetzt sein, um diese Gefahr abzuwenden. Dann gehen wir eben ans Gericht, ja. Und das ist einfach nochmal so die Instanz über uns, sag ich jetzt mal. Mhm. Die muss von uns da in Kenntnis gesetzt werden. Wir haben hier Kinderschutzkontext am Start. Wir müssen das genau darlegen. Das Gericht braucht ganz klare Anhaltspunkte, deswegen fahren wir auch nach diesem Konzept, diese Anhaltspunkte genau rauszuarbeiten. Mhm. Weil spätestens bei Gericht musst du es benennen. Wenn du da einfach sagst, ich habe irgendwie Bauchweh und irgendwie ist das blöd, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, früher war das tatsächlich ein bisschen noch so. Aber inzwischen ist das schon qualitätssicherungsmäßig ganz, ganz gut konzeptionell aufgestellt, auch vom Gesetz gefordert, dass du ganz klar benennen musst, warum kommen wir zu dem Schluss und zu der Einschätzung, das Kind ist hier gefährdet oder es droht eine Gefährdung. Und dann kann das Ganze vor Gericht angehört, erörtert werden und entsprechende Maßnahmen halt dann wirklich verauflagt.
Das ist auch und so dann seid ja ihr auch raus, also aus dieser Entscheidung, die euch ja dann immer mal wieder so aufgedrückt wird. Also das heißt ja immer, das Jugendamt, wir haben ja letzte Folge schon gesprochen, Jugendamt im Kinderweg und so weiter. Und da habe ich das ja auch schon gesagt. Also ich glaube, im Worst Case, entweder entscheidet es die Familie selber, wie du gesagt hast, die stimmen zu, ja, dann hat die niemanden was weggenommen, sondern die haben zugestimmt. Oder, wenn die nicht zustimmen, dann geht ihr zum Gericht und dann entscheidet es das Gericht.
Exakt, und wir sind dann nochmal ausführendes Organ, in Anführungsstrichen, im Sinne von Maßnahme zur Verfügung stellen und kontrollieren und überprüfen und so weiter.
Und
somit ist halt das Gericht letztlich auch das, mein Prüforgan, in Anführungsstrichen. Ja, dass jetzt hier nicht mit voller Willkür gehandelt wird, was ja manchmal so benannt wird.
Also ich weiß von den Jugendamtsmitarbeitern, das dauert schon, bis die mal zum Gericht gehen. Ja, also die gehen jetzt nicht, weil man könnte jetzt ja meinen, das Jugendamt rennt jetzt dann wegen jedem Pups zum Gericht. Wenn du jetzt zu so diesen Medien und dieser Berichterstattung glauben würdest, das tut ihr aber nicht, weil ihr wisst nämlich genau, mit welchen Themen komme ich bei Gericht gar nicht durch. Da seid ihr dann eher mit Feuereifer dabei, zu versuchen, die Familien noch irgendwie zu motivieren, so wie du es letzte Woche gesagt hast. Aber zum Gericht gehst du ja wirklich nur dann, wenn die Familie wirklich sich jetzt querstellt und du aber wirklich hohe Bedenken hast, was das Kind und das Kindeswohl eben angeht.
Exakt.
Ja, und dann entscheidet es das Gericht. Also ich habe mir das jetzt auch nochmal in Vorbereitung auf die Folge und so weiter so gedacht, Wahnsinn, eigentlich ist es auch voll unfair, was dem Jugendamt da manchmal so für eine Zuschreibung zugeschrieben wird, weil ihr entscheidet ja nichts, ja. Ihr gebt natürlich Hinweise, klar, aber das machen auch irgendwelche Nachbarn, die melden oder irgendwelche Kindergärten oder Schulen und so weiter. Und die Gerichte, das füge ich jetzt noch kurz mit ein, das habe ich nämlich auch ganz, ganz, ganz oft erlebt, als SPFH sagen doch dann auch oft, dass sie so ein Erziehungsfähigkeitsgutachten haben wollen, oder?
Die Gerichte, meinst du?
Ja.
Ja, kommt dann, also oft ist es, damit die sich auch nochmal absichern, ja, also
genau.
Damit es einfach von allen Seiten betrachtet ist und bloß nicht hier irgendeine Willkür genau. Quasi
und das dauert ewig, dieses Erziehungsfähigkeitsgutachten.
Ja,
das stimmt. Also ich kenne da diese Gutachter hier bei uns im Landkreis, die waren schon ganz oft bei mir bei begleiteten Umgängen und weiß, also am meisten.
Grammatik, Wortschatz.
Oh Mann, echt, was ist
heute
denn
ist dein
los?
Tag.
Ja, ich hab's euch ja gesagt. Also am meisten bei begleiteten Umgängen und bei SPFH, aber bei begleiteten Umgängen am meisten waren diese Gerichtsgutachter mit drin gesessen, um die Erziehungsfähigkeitsgutachten eben zu schreiben. Und haben dann auch unterschiedlich dich befragt als SPFH und dann die...
Ach schau, wie spannend. So mit sowas hatte ich natürlich noch nie Kontakt, logischerweise. Auch witzig, okay.
Und somit ist es ja doppelt und dreifach eigentlich abgesichert, gell?
Genau, also ich finde auch, also immer, weil doch immer mal wieder so eben dieser Vorwurf kommt, Jugendamt ist allmächtig und völlige Willkür. Gut, ich arbeite jetzt da, was soll ich anderes sagen, aber ich stehe da zutiefst dahinter. Weil ja,
das würdest du auch nie machen, das weiß
also
ich.
Also, A, würde man das nie machen und B, wenn man das machen würde, du kommst damit nicht durch, weil entweder... Der Richter langt sich ans Hirn und denkt sich, Frau sowieso, was haben Sie sich jetzt bei dieser Meldung oder bei diesem Antrag gedacht? Und wenn das Gericht dann vielleicht sogar noch irgendwie unsicher ist, dann kommt der Gutachter an den Start und der denkt sich dann auch irgendwann, was hat das Jugendamt jetzt denn hier für komische Bedenken, die einfach nicht stimmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das auch nochmal von Dritten und Unabhängigen dann nochmal zu prüfen. Und das ist dann auch der Fall. Also muss man ganz klar sagen. Und es ist de facto nicht so, dass jetzt hier Jugendamt, Gericht und Gutachter alle Best Friends sind und irgendwie hier ein Süppchen kochen. Ich glaube, das ist auch manchmal die Angst, aber das ist nicht der Fall.
Nee, also ich glaube, ihr kriegt ja schon auch manchmal ganz schön eins vor den Latz geknallt.
Ja, klar, was auch gut ist. Also ich finde es total wichtig, dass jeder mit seinem Auge da drauf schaut. Ja. Zwar auf Augenhöhe und man wird nicht ekelhaft zueinander, aber jeder mit seinem Auge und jeder gibt auch seine kritischen und konstruktiven Anmerkungen. Es gibt auch Fälle, wo ich sage, kam jetzt, glaube ich, lang nicht vor, aber wo wir dann gesagt haben, Unterbringung raus, in Obhutnahme, ein Gericht dann vielleicht sogar sagt, eigentlich könnte man es hier nochmal so und so probieren.
Ja, ja?
Also sowas kommt vor, es ist so. Und dem her,
Und das hat natürlich in alle Richtungen jetzt, das ist mir, also bei mir beim Zuhören kommen mir jetzt schon irgendwie 1000 unterschiedliche Sachen, die man dazu sagen könnte, Diskussionspotenzial. Also einmal sind, ich habe ja schon mal gesagt, mein LMV MK und RIAS LM, für alle, die es noch nicht wissen,
Lebensgefährte Vater, / Vater deiner Kinder.
/ Mann.
Nee,
ist okay, egal.
Ist auch
also
schon
mein Leben, mein Mann halt und RIAS Mann sind ja beide im Rechtsbereich. Also mein Mann ist Jurist und dein Mann ist auch
beim Notar irgendwie drin.
Person, genau. Und natürlich sind Richter keine Sozialpädagogen. Die sehen das natürlich nicht durch unsere soziale Brille. Ja, das sind ganz klare, die gehen nach dem Gesetzpunkt um. Und es ist natürlich auch so, entscheiden tut der Richter. Egal was der jetzt, das ist auch abhängig von seiner Meinung, von seiner Erfahrung, von den Gesetzen, von der Rechtsprechung, von dem, was er schon erlebt hat. Da ist, glaube ich, schon auf die Grenze, dass du dir denkst, Wahnsinn. Wie kann man so entscheiden, ja, als Sozialer, der die Familie vielleicht auch erlebt und der gesehen hat, wie es da zu Hause zugeht. Aber trotzdem, finde ich, braucht es die auch, diese Person, dass man es halt nicht nur so durch diese soziale, emotionale Brille sieht. Also es ist schwierig, es kann aber auch in jede Richtung vielleicht auch so sein, dass man mal sagt, schwierig, dass es jetzt so gelaufen ist, weil der hat ja eigentlich, weiß ja nicht, wie es ist, oder, ja.
Ja, und das muss man jetzt, finde ich, auch nochmal sagen, das darf man immer, glaube ich, nur ganz leise sagen, aber ich finde, das ist halt einfach wahr. Wir können einfach nur unser Bestes da geben und da realistisch und objektiv hinschauen, die Familien kennen, begleiten oder die Situation kennen, begleiten, gegebenenfalls unsere Maßnahmen treffen. Wir sind alle keine Hellseher. Mhm. Wir können es nicht in 100% der Fälle gewährleisten, dass der Verlauf, wie auch immer gelagert, dann auch positiv wird. Ich kann nicht 100%, also wenn ein Kind aus der Familie genommen wird, kann das ganz schlimm fürs Kind sein und das kann ganz gut fürs Kind sein. Das weißt du nicht. Wenn ich das Kind in der Familie belasse, kann das gut oder besser fürs Kind sein oder eben schlechter, weil sich die Verhältnisse wieder verschlechtern. Wir sind alle keine Hellseher und das ist halt einfach auch Leben. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Das ist menschlich oder Menschlichkeit und Leben. Können Richter übrigens auch nicht vorhersehen.
Genau.
Und wie du sagst, mir kann das auch passieren, wenn ich auf meine Nichten aufpasse und irgendwas Schlimmes passiert.
Das ist natürlich.
Das kann dir als Mama passieren, das kann mir als Tante passieren, du wirst es 100% nie safe kriegen, das Thema.
Nee,
egal mit welchen Maßnahmen du agierst.
Ja, alle Menschen sind ja auch anders und alle Kinder sind ja auch unterschiedlich gelagert. Es gibt ja die total Resilienten, die mit solchen Strukturen wahrscheinlich vielleicht sogar gut hätten umgehen können, weil sie das halt irgendwie in sich tragen. Kennen. Und es gibt Kinder, die sind, was ist das Gegenteil von Resilienz? Vulnerabel oder sowas heißt es doch. Also die sind halt viel verletzlicher und...
Ich würde es mal sensibel nennen, bitte. Nehmen wir ganz normale Wörter.
Sensibel, ja, ich sage das jetzt nur, weil das sind ja diese zwei Wörter, die man immer so raushaut. Vulnerabilität und Resilienz. Also die einen Kinder sind es halt eben... Und die anderen Kinder sind es halt nicht und die gehen vielleicht mit einer Situation, würden das vielleicht sogar irgendwie gut hinkriegen in so einer schwierigen Situation zu Hause. Und es gibt jetzt eben
vielleicht sogar besser, wie rausgenommen zu werden und an der Pflegefamilie super klare Strukturen zu bekommen. Ja, also das sind immer so Sachen, die muss man ja dann auch noch mit betrachten.
Ja. Aber ihr habt ja auch einfach im Hinterkopf immer dieses andere Szenario, das mitschwebt. Und das ist ja das, was du immer hörst, wenn was passiert, dann hat das Jugendamt halt nichts gemacht. Ja, also es wird ja das ist ja genau dieser Punkt, den ich letzte Woche schon angesprochen habe und der ja auch in diesem schönen Zeitartikel, den wir nachher auch nochmal kurz erwähnen, ja so toll irgendwie jetzt wieder von der Berichterstattung und von den Medien jetzt so dargestellt wurde. Also ihr nehmt halt entweder, ihr Bösen nehmt den armen Eltern die Kinder weg, ja, oder Kinder sterben oder werden sexuell missbraucht oder ja ganz fürchterliche Dinge passieren, weil ihr halt weggeguckt habt oder nichts gemacht
Weil nichts passiert ist.
Ja. Und im Endeffekt könnt ihr es eh nicht richtig machen.
Das hatten wir ja letzte Woche schon. Das ist genau, also ich denke auch, der Ruf ist irgendwie da. Er gibt halt auch was her für die Medien. Wie gesagt, ich persönlich, mich belastet es Gott sei Dank nicht. Ich glaube, da muss man auch eine dicke Haut haben. Das darf man auch nicht belasten, wenn man da arbeitet. Sonst ist es, glaube ich, blöd. Ja. Aber man kann sich dafür nicht ganz gut abgrenzen. Ja. Aber ich finde auch, was ist denn der Umkehrschluss, wenn man jetzt sagt, es darf keinem Kind der Welt mehr was zustoßen?
Ja.
Dann müsste ich eigentlich jeder Familie oder zumindest jeder dritten, vierten, fünften Familie das Kind rausnehmen. Ja, und dann wäre man nämlich so ein Horrorjugendamt. Ich meine, das geht sowieso nicht rein, richtig. Nee. Das ist nochmal fiktiv durchgespielt. Ja. Aber dann wäre man so ein Horrorjugendamt, das wirklich jedes Kind sofort rausnimmt bei jeder kleinsten Unstimmigkeit. Ja. Das denke ich mir auch. Das müsste man solchen Verfassern von diversen Artikeln auch einfach mal sagen. Wie stellt ihr es euch denn vor?
Und es ist ja auch, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, natürlich ausgenommen alle Dinge, das ist jetzt allen hoffentlich klar, die jetzt zuhören, die natürlich über die Grenze gehen, aber es gibt auch viele Dinge, die jetzt nicht in Ordnung sind, wo Kinder aber trotzdem irgendwie als Erfahrung mitnehmen und auch dran wachsen. Ja, also das klingt jetzt irgendwie, das kann man jetzt mir auch blöd auslegen, aber
Ich finde auch.
Wer von uns hat denn in der Kindheit oder so jetzt so eine super tolle Regenbogen-Pony-Einhorn-Welt-Kindheit, wie die Ria das immer so schön sagt, gehabt, wo nicht mal was schiefgelaufen ist. Ja, also.
Ja, und da sind wir vorhin nämlich abgedriftet und das finde ich nochmal wichtig zum Aufgreifen, das ist genau der Punkt, dass man wirklich Familien dann auch die Chance geben muss, außer wie gesagt, es ist jetzt lebensbedrohlich akut, davon rede ich jetzt gar nicht, sondern einfach sind sehr ungünstige Verhältnisse. Jetzt ist Kindeswohl relevant grundsätzlich. Ja. Und das ist ganz klar, das muss abgestellt werden. Aber ich finde auch, genau, man muss den Familien dann die Chance geben, das auch wieder richtig zu machen. Und dass du, wie du sagst, nicht 100 Jahre dann gebrandmarkt sind, dann haben sie es aus der Krise rausgeschafft und dann ist aber auch wieder gut. Ja, also finde ich.
Das muss ja auch so sein, weil sonst.
Wichtig, weil sonst ist es ja ein Loch ohne Boden.
Ja,
weißt genau. Du so?
Ja. Nein, ein Fass ohne Boden. Ein Loch ohne Boden.
Ja, ich muss heute auch mal
ein Loch mit Boden gesehen.
Das ist ein Tunnel.
Was ist denn los heute? Also,
Hilfe!
Ein Loch ohne Boden. Nee,
was war lustig? Naja, ich hoffe, es ist nachvollziehbar dennoch.
Ja, ist klar.
Ja.
Okay, also ich wollte noch mal sagen, also auch zu dem Thema Gericht. Ich hatte da auch mal einen Fall und da war es auch so, ich bin da echt verzweifelt, weil wir waren auch sogar so zu zweit in dieser Familie und mein Kollege und ich, wir wussten einfach, dass diese Kinder geschlagen werden, aber diese Mutter, die wusste halt erstens, wo muss ich hinschlagen, dass das die Familienhelfer nicht sehen. Die wusste genau, ja gut, dann sage ich halt mal 2-3 Termine ab, ja, und so weiter. Dann gab es auch noch einen Hort, der dann auch einfach mal was verschlafen hat und ich hatte klar die Anweisung auch von einer ehemaligen Kollegin von dir, wenn du was siehst bei dem Kind, blauer Flex und so weiter, darfst du sofort mit denen zum Kinderarzt gehen. Du musst es dokumentieren lassen, weil wenn du den blauen Fleck nicht dokumentiert hast, dann brauchen wir nicht vor Gericht. Weil
ist der nichts wert?
Gewalt ist ein Straftatbestand und da brauchst du Beweise. Wenn du keine Beweise hast, hast du Pech gehabt. Und so war das auch. Wir hatten
Außer du hast das Kind, was dann tatsächlich das formuliert oder sowas, das wäre dann familienrechtlich nochmal was anderes, aber das sind ganz oft solche Grautfälle oder Grauzonenfälle. Also machen wir uns nichts vor. Ja. Die gibt's.
Ich war da auch dann sozial, emotional gedacht, das gibt's doch nicht, diese Kinder müssen raus, ja. Und dann hat auch die Kollegin gesagt, du brauch ich gar nicht zum Gericht gehen, wenn ich dann nicht mehr habe, kann ich da nichts machen.
Ja, nein, weil letztlich sind es Verdachtsmomente. Ja. Muss man es auch mal so sagen. Es sind Verdachtsmomente. Ja, klar,
natürlich. Ja. Und das wollte ich nochmal zu diesem Thema sagen. Das Jugendamt macht nichts. Also manchmal kannst du auch einfach nichts machen. Es ist leider einfach manchmal so.
Ja. No. Muss man einfach, ist unerfreulich, aber muss man ehrlicherweise so sagen und so stehen lassen. Weil du jetzt gerade nochmal von so einem Setting gesprochen hast, genau, du bist als Träger drin oder als Hilfe. Das finde ich auch ganz spannend. Das wird bei uns auch immer mehr Thema und das finde ich gut. Ähnlich wie ich vorhin mit der Schule und der 8b-Beratung formuliert habe, auch da, wenn jetzt da Familienhelfer drin ist und der kriegt mit, dass das jetzt da gerade sehr kriselig ist. Die Eltern haben wieder mehr Konflikte, brüllen sich an oder brüllen auch die Kinder verbal an, was auch immer. Auch das ist dann so gelagert, dass jetzt nicht der Familienhelfer sofort zum Jugendamt hinrennt und das melden muss, sondern auch der kann sehr wohl in Eigenregie, wenn er halt eine entsprechende Ausbildung oder Zertifikat hat, so kinderschutztechnisch, das sehr wohl auch in Eigenregie mit der Familie vorformulieren. Also wirklich zu sagen, liebe Leute, das geht so nicht, mir ist das bekannt, ich gehe jetzt nicht zum Jugendamt, aber ich sage euch ganz klar, das geht nicht. Also eigentlich wieder das Gleiche, wie wir es machen würden, nur halt nochmal eine Stufe vorher, dass die das intern, die Chance haben, das intern zu lösen. Wenn die nicht bereit dazu sind oder es nicht schaffen, dann ist natürlich der Betreuer der Familie, der Familienhelfer auch angewiesen, natürlich das Ganze dem Jugendamt zu melden. Und dann geht es halt wieder in diese öffentliche Schiene.
Ja. Und dafür machen die Träger das jetzt ja auch. Ich finde das total gut. Und das fand ich auch im Landkreis jetzt hier bei uns gut, weil ihr das ja dann auch mit den Trägern zusammen gemacht habt, diese Ausbildung zur insofern erfahrenen Fachkraft oder so heißt es, gell?
Ganz genau.
Die halt dann einfach geschult sind, diese 8a Geschichte. Und ich fand super, dass ihr das gemacht habt, dass ihr als Jugendamt gemeinsam mit 1 bis 2 Leuten vom Träger gemeinsam diese Fortbildung gemacht habt, weil dann alle auf dem gleichen Stand sind und alle das Gleiche gehört, ihr habt das gleiche Konzept. Ich denke mir, da gibt es unterschiedliche und es werden unterschiedliche Jugendämter unterschiedliche Konzepte fahren, aber in diesem Landkreis ist es so und das finde ich total gut. Und es ist klar, in den Einrichtungen, da gibt es dann, wenn so ein Fall aufkommt, dann gehst du zu dem und zu dem Kollegen und weißt, okay, mit dem mache ich jetzt diese Gefährdungseinschätzung, so heißt es doch, oder?
Genau.
Und dann weißt du am Ende von diesem Gespräch, das muss dann auch relativ schnell passieren, dass dann der Kollege sich Zeit nimmt dafür und dann weißt du, gehe ich jetzt
stammt oder wie ist es gelagert, genau, und wie, was muss ich mit der Familie jetzt formulieren und kriegen sie es alleine oder ohne Jugendamt hin und mit Hilfe des Familienhelfers, und wenn sie es nicht hinkriegen oder nicht wollen, dann muss halt klar sein, dann ist der nächste Schritt zum Jugendamt. Ja, okay. Genau. Aber ich finde es gut, das vorzuschalten. Finde ich total fein. Ja.
Okay, Ria, ich habe jetzt auf die Uhr geschaut.
Haben wir schon wieder so viel, oder?
Ja, es ist schon echt wieder viel und ich glaube, wir müssen jetzt langsam.
Ja, du, ich glaube, wir haben es aber auch, das Gröbste haben wir, glaube ich, hoffe ich, mit reingenommen. Ich schaue jetzt gerade, genau,
die Mindeststellen. Wie hält man diese Rolle aus? Das finde ich noch wichtig, einfach für
ja, danke.
Kolleginnen genau, und Kollegen, die vielleicht auch im Jugendamt arbeiten oder sich überlegen, da anzufangen oder Interesse daran haben, dass du da nochmal drauf reingehst.
Ja, danke. Nein, das fand ich auch, das ist mir irgendwie ein Anliegen, weil das ist halt doch grundsätzlich Jugendamt, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, man ist mit Vorurteilen konfrontiert, man ist so ein bisschen, also und zwar in verschiedenste Richtungen, ja, wie man es macht, ist es falsch. Da muss man einfach für sich, finde ich, eine gute Abgrenzung finden, um sich da nicht total aufzuarbeiten oder zerbröseln zu lassen. Mhm. Ja. Und was kann da helfen, ja, dass man sich da eben nicht total aufarbeitet? In dieser Ambivalenz, sage ich jetzt mal, ganz wichtig finde ich wirklich, da empathisch zu denken, auf die Familien zuzugehen, transparent zu sein. Das hilft mir immer wahnsinnig. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich den Familien irgendwas verspreche, in Anführungsstrichen, oder was vormache. Da neigt man nämlich manchmal dazu, weil es einfach vielleicht zu hart ist, die Wahrheit zu sagen. Ja. Ja? Und dann aber mit der Keule Gericht kommt, wenn es auf einmal gekippt ist. Und das finde ich was, da könnte man dran verzweifeln. Deswegen habe ich mir ziemlich früh schon angeeignet, absolute Klarheit, gerade was jetzt auch vielleicht so den Leistungsbereich Gefährdungskontext betrifft, ja, sagen, Leute, wir sind jetzt hier in der 8a-Abklärung, das könnte in der Kinderschutzthematik rutschen, dann sind wir hier schon in einer Art Zwangskontext, also da wirklich offen zu sein, ja, und nicht gut, um den heißen Brei rumzureden, weil das bringt A, einem selber nichts und der Familie sowieso nicht und man zerreißt sich, ja, das ist nicht gut, da wirklich mit offenen Karten zu spielen, das kann man gut lernen. Das ist am Anfang schwierig, aber ich finde, das kann man sehr gut lernen. Voll wichtig finde ich auch, dass man einfach ein gutes Team an der Seite hat und sich da einfach viel austauschen kann. Gerade im 8a-Kontext finde ich es wahnsinnig wichtig, da auch viel im Gespräch zu sein, auch mit verschiedensten Kollegen. Wir machen manchmal nicht nur Vier-Augen-Prinzip, sondern ganze Fachteamrunden bei komplexeren Fällen. Ist auch wahnsinnig wichtig, weil einfach jeder, wir hatten es schon mal in der Folge, bringt seine eigenen Geschichten mit. Was ich jetzt super dramatisch bewertet vielleicht ein Kollege weniger dramatisch und so kommt man relativ schnell auf eine klare Haltung und ja, eben die nicht auf persönlichen Tendenzen basiert. Finde ich auch wichtig.
Habt ihr auch Supervision oder sowas eigentlich?
Ja, haben wir. Ja, genau, okay. Gut, dass du sagst. Das haben wir überwiegend eben zur Fallbesprechung oder Bearbeitung, genau, um da solche Konflikte aufzugreifen, aber eben auch, wenn es jetzt wem persönlich mal nicht gut geht. Ja. Und deswegen habe ich Team auch noch aufgeschrieben. Es ist wirklich wichtig, es gibt ja wirklich Teams, da kriselt es. Das kenne ich selber auch. Und das finde ich was ganz, ganz Schlimmes, weil wenn das passiert oder kippt, dass man sich im Team, gerade im Jugendamt, in allen sozialen Bereichen nicht mehr
auf Jugendamt finde ich schon auch nochmal, weil wenn du dann solche Entscheidungen zu treffen hast und musst dich dann vielleicht mit einem Kollegen, mit dem du dir gerade nicht grün bist, irgendwie
eine Kinderschutzthematik
jetzt.
Ja, das muss schon stimmen, weil ich glaube, wenn man da schon interne Belastungen irgendwie hat, dann wird es mit den externen Belastungen, mit denen man vielleicht konfrontiert ist, ja, oder auch mal Anfeindungen, wie auch immer, da wird es dann schwierig. Ja, finde ich auch. Klarheit im eigenen Konzept sehe ich ja gerade noch. Das finde ich auch ganz wichtig, gerade jetzt im Kinderschutzthema. Wie gesagt, man ist auch meines Wissens angehalten, vom Gesetz her nach Konzepten zu handeln, sich Konzepte zu erarbeiten. Da gibt es verschiedene Angebote. Vollkommen wurscht. Jedes ist ein bisschen anders gelagert. Das ist aber egal. Wichtig ist, dass es Orientierung gibt und dass es eine Klarheit formuliert. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier bei uns zum Beispiel ganz klar unsere Anhaltspunkte formuliert, die eine Kindeswohlgefährdung aussagen könnten. Ja, und nach denen prüfen wir. Und dann wird das Ganze sehr messbar und sehr klar. Und man ist auch nicht so, man läuft nicht Gefahr, da jetzt in irgendwelche persönlichen Bewertungen reinzurutschen.
Ja, und du hast dann auch danach, wenn du jetzt wirklich mal so eine schwere Entscheidung treffen musstest, so wie du jetzt auch sagst, mit dieser Mutter vorhin, die du erzählt hast, die dir auch vielleicht danach nachgeht, ja. Also das ist ja auch, muss man jetzt mal dazu sagen, das ist auch okay, dass es mal Situationen gibt, die man noch die einem noch nachgehen. Ja, ich habe, da hat jeder Sozialarbeiter wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2 bis 3, wo er nicht vergessen wird, weil die einen wirklich, ja. Aber du weißt, ich habe das so gemacht, also wir alle machen das so, es ist genauso nach unserem Konzept. Es ist ja auch ein Schutz für dich, ja.
Ja, voll, total, genau. Also das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum das so gefordert wurde, ja, was ich auch wirklich gut finde. Ja. Und zu dem empathisch Denken nochmal, deswegen habe ich das auch aufgeschrieben, jetzt kommt es mir wieder. Es ist schwierig manchmal auszuhalten, dass du wirklich dann mit Hassgefühlen im Worst Case von Seiten der Eltern zum Beispiel konfrontiert bist oder zumindest Beschimpfungen ausgesetzt oder einfach diese negative Haltung dir gegenüber spürst, ist erstmal unangenehm. Aber, und das meinte ich mit dem empathischen Denken, ich finde, wenn man sich in die reinversetzt, ist das völlig nachvollziehbar.
Ja.
Und dann kann ich auch ganz klar sagen und sehen, das war ja jetzt nicht meine Persönlichkeit und meine persönliche Entscheidung, dieser Frau jetzt das Kind wegzunehmen im Worst Case, sondern das ist halt mein gesetzlicher Auftrag und ich weiß, dass es schlimm ist für die Frau und ich weiß, mir tut es auch leid, dass sie in der Situation ist, wo sie ist, aber ich kann es jetzt ja leider gerade nicht ändern, ja, wir geben alles, dass wir es gemeinsam schaffen, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Die darf jetzt auch sauer auf mich sein.
Ja.
Punkt. Ja, das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Also und mit dem kann ich irgendwie, ich persönlich kann damit gut fahren. Ja,
genau. Und das muss man, glaube ich, schon. Aber ich denke, jemand, der das nicht aushalten kann, der merkt über kurz oder lang, dass er den Job nicht machen kann.
Dann soll es nicht sein. Ich denke auch. Da arbeitet man sich auf und das ist dann schade. Und dieser Kollege könnte an anderer Stelle wahrscheinlich wunderbare Arbeit erbringen, was dann schade ist, wenn er es nicht tut.
Ja.
Also, genau. Ja.
Super.
Ich glaube, das war es jetzt mit unserem Top-Thema, Topic, Haupttopic. Ja.
Wir hatten heute, ich habe noch ein bisschen Werbung gemacht, aber ich glaube, es ist einfach ein Thema, wo man jetzt erstmal lieber nichts dazu fragt. Ja. Vielleicht sind jetzt ja trotzdem irgendwie bei euch Fragen aufgekommen oder ihr habt so das Gefühl, also da hättet ihr vielleicht noch was dazu sagen sollen und ihr wisst, wir haben jetzt einfach nur begrenzt Zeit, wir wollen jetzt auch nicht immer so lang. Uns war schon klar, dass diese Jugendamtsfolgen lang werden. Die nächsten werden dann wieder nicht mehr so lang versprochen. Wir machen nächstes Mal. Wir können uns mal so einen Timer stellen, der dann einfach die Aufzeichnung abbricht.
Ja, geil. Mal so, weil die rigiden Maßnahmen ergreifen.
Halt einfach die ganzen Amps von der Ria wieder raus, dann wird's
kürzer. Und dann sind wir wieder, genau, sind wir wieder in der Zeit.
Genau, aber wir freuen uns jetzt trotzdem nochmal, wenn ihr uns jetzt nochmal Rückmeldung gebt, ob das jetzt so gepasst hat. Wir haben immer noch das Thema von der Simi noch
im
Backup, aber das machen wir jetzt nächstes Mal. Und das dazu jetzt auch unsere Frage. Wir haben noch zur Diskussion. Wir haben uns jetzt überlegt, ob wir nächste Folge jetzt einfach nochmal eine Zusammenfassung machen von dem allen, auch nochmal diese aktuellen Sachen wie diesen Zeitartikel und so weiter mit reinbringen und durchdiskutieren, das Thema von der Simi nochmal aufgreifen. Ich glaube, das machen wir, oder? Aber sagt uns doch mal eure Meinung, wenn ihr sagt, nee, jetzt
reicht's.
Wollt ihr bitte
Bock mehr auf Jugendamt.
Ja. Wollt ihr bitte einfach was anderes mal machen? Wir haben auch ganz nette Nachrichten gekriegt. Vielen Dank an, also wirklich, also wir sind ja ganz
diverse cool. Inzwischen. Diverse, voll cool.
Also wirklich so positives Feedback. Danke, das beflügelt uns natürlich.
Und auch nochmal Anregungen für Themen.
Die
wir sehr gerne mit aufnehmen. Beratung
und Therapie zum Beispiel haben wir schon mit aufgenommen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf.
Das wird dann dein Part.
Mein Part, genau.
Ja.
Und das machen wir gerne, wenn ihr noch so Themenwünsche habt. Das fand ich auch super. Maria hieß sie, glaube ich, die uns das geschrieben hat.
Ich glaube auch.
Gedacht, weil sie wie du heißt. Sagt uns doch mal eure Meinung. Sollen wir das dann nochmal alles zusammenfassen, durchdiskutieren, den Zeitartikel mit reinnehmen, das Thema von der Simi und vielleicht auch einfach nochmal so auf gesellschaftlich drauf gucken, wieso ist es so, dass es viele Nullnummern in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal wieder so ganz überspitzt, wie die Simi es genannt hat, vielleicht gibt, ja, was ich jetzt nicht sagen möchte, dass das so ist, sondern ich möchte es in Frage stellen.
Ja, oder auch, wieso entsteht der Eindruck dazu?
Ja, so entsteht der Eindruck, dass es viele, wie hat sie es genannt, Quantität statt Qualität eben gibt bei den freien Trägern, die Sozialarbeiter anstellen. Und was ist vielleicht auch so eine gesellschaftliche Erklärung dafür, dass sich dieser, also zum Beispiel der Fachkräftemangel und so weiter, dass sich das vielleicht so verändert hat in den letzten 10 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt. Wenn wir jetzt nämlich 5-mal hören, nee, bitte lasst es, dann machen wir es nämlich auch nicht. Knallhart.
Ja.
Und exakt. Ich würde euch diesen Zeitartikel, ich denke mal, einige werden den von euch gekriegt haben. Ich habe den von ein paar Leuten gekriegt. Ich werde einfach auf unserer Facebook-Seite und vielleicht auf Twitter den mal verlinken für die Leute, die ihn sich durchlesen möchten.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Da ist nämlich genauso diese Ambivalenz, wie Jugendamt betrachtet wird. Egal, was es tut, ist es schlecht.
Genau.
Und böse. Ja. Ganz witzig dargelegt irgendwie.
Nein, ich sage jetzt mal nicht, was ich dazu denke. Ich sage nur so viel. Ich habe dann sogar einen Kommentar mal drunter geschrieben. Das mache ich eigentlich nie.
Da hab ich mir kannst du mir richtig vorstellen, wie du da gekocht hast.
Und ich echt dachte mir, okay, da muss ich jetzt mal was dazu sagen.
Hast du gut gemacht.
Ja,
danke. Cool.
Okay. Kommen wir zum Schluss.
Entweder oder.
Ich freue mich schon voll. Mhm. Und am meisten bin ich drauf gespannt, Leute. Wir hatten nämlich gestern den Mädelsabend und waren essen. Und dann hat die Ria nämlich versucht, bei unseren anderen Mädels Werbung zu machen, dass sie ihr gerne Nachrichten schicken können mit möglichen Entweder-oder-Fragen. Und ich habe gesagt, ich werde sofort merken, wenn es nicht deins ist.
Ah, jetzt wird es total schräg. Weil ich würde, also ich frage es jetzt einfach. Also, sparen oder Geld ausgeben?
Oh Gott.
Ist fies, gell? Aber ich scoofed. Sag, dass es gut ist.
Boah, also das ist eindeutig. Geld ausgeben.
Schön, dass du so ehrlich bist.
Oh, ich bin echt niemand, der gerne spart. Und also, ich muss dazu sagen, ich weiß noch genau, ich erzähle euch das jetzt einfach, wie ich vor, glaube ich, ich weiß nicht, wann das war, vielleicht so vor 15 Jahren oder so, habe ich mir das erste Mal in meinem Leben, ein Autoradio war das damals noch für mein Auto, so ein CD-Player, auf Raten bestellt habe. Der hat irgendwie, das war voll wenig, der hat irgendwie, keine Ahnung, 90 Euro oder so gekostet.
Aber es war wohl
aber ich war da im Studium, ja, eigene Wohnung, also das war echt, ich musste da jetzt auch echt aufs Geld gucken. Und ich habe mir den, ich weiß nicht, wie lange ich da vor diesem Computer, war das ja, glaube ich, damals noch, saß und also nicht diesen Absenden-Knopf drücken konnte, weil ich das so krass fand. Und ja, inzwischen ist es eigentlich eher so, dass ich mir denke, mein Gott, also
geht schon irgendwie.
Wir sind jetzt jung. Ich kann natürlich jetzt sparen fürs Alter, aber wer weiß, ob ich da noch lebe oder weiß ja nicht. Also, ich finde, man muss das Leben jetzt irgendwie genießen.
Ja, ich finde das irgendwie auch eine sehr, sehr sympathische Haltung. Ich bin da ähnlich, muss ich echt auch sagen. Also, nicht ähnlich, ich bin da genauso. Wenn ich Geld habe, ist eigentlich wirklich unvernünftig, aber wenn ich Geld habe, dann gebe ich es irgendwie gefühlt auch aus. Das ist echt bescheuert. Was ich Gott sei Dank inzwischen gelernt habe, wenn ich kein Geld habe, dass ich es dann nicht ausgebe.
Das ist schon mal gut.
Ich finde auch, das ist schon mal ein großer Schritt. Bei mir war es wirklich so, weiß ich nicht, vor 5 oder 10 Jahren, ich war so ein Kandidat damals, ich bin auch echt gern mal ins Dispo-Minus gerutscht. Und das war super nervig. Also das passiert mir jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Aber, also ich höre dann schon wieder auf auszugeben, wenn es gegen Null geht, aber ja, bin auch so ein Bär. Wenn mein Kohle
dann
da
hat
ist,
halt dann wird es
irgendwie ausgegeben. Ja, genau, du hörst mal dann auf. Ja, es wird voll nervig. Aber ich finde auch, und auch jetzt so, was allgemein Sparen betrifft, ich bin jetzt auch jemand, ich profitiere irgendwie mehr davon, geil in Urlaub zu fahren oder schöne Sachen zu machen, schöne Ausflüge zu machen, auch mal essen zu gehen. Ja.
Ja, wir haben
profitiere ich mehr davon
für mich. Ja, ist bei mir auch so. Wir haben ja eine Wohnung gekauft vor, also keine Ahnung, die zahlen wir natürlich immer noch ab. Ist schon, wie lange sind das schon wieder her? 10 Jahre oder so. Mitten im Studium und dann, das sagt mein LMV, MK auch manchmal, ja, wenn wir dann mal Geld über haben, dann müssen wir was in die Sondertilgung stecken. Das sage ich auch immer so, ey, komm, hör bitte damit
auf. No way. Das ist bei mir auch so.
Ja.
die ersten paar Jahre von meinem Kredit habe ich mir auch gedacht, also auch Immobilien habe ich mir auch gedacht, immer wieder vorgenommen, Sondertilgung. Es hat nie geklappt, nie. Und inzwischen habe ich das auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Ich bewundere alle, die da so konsequent sind und das durchziehen, finde ich super. Ja. Aber ich kann es nicht oder ich will, also ich will es auch nicht. Ich würde nicht dahinter stehen. Wenn ich jetzt unbedingt irgendwas haben will, wo ich hinsparen muss, dann reiße ich mich auch zusammen. Ja? Aber das ist offen gestanden selten.
Nee, ich wollte sagen, ich habe dann sowas nicht, was ich so unbedingt haben will, dass ich das auch spare.
Ich bin dann auch sehr flexibel und will es dann einfach nicht mehr unbedingt
haben. Bei mir ganz genau so.
Weil es ausweglos ist. Ja, genau. Ja, cool. Vielen Dank.
Gerne.
Spannend. So, und jetzt muss ich leider beichten. Du wirst mich hassen. Ich hab einfach entweder oder Fragen gegoogelt, aber das ist total cool. Da gibt's voll tolle Sachen.
Leute, ist das dein Ernst jetzt?
Ja, es ist total super. Also, hey,
habt ihr das total gehört? Viele. Kurze in Klammern. Könnt ihr bitte mal Rückmeldungen an die Ria geben, wie ihr das findet? Ich habe da letztes Mal richtig lang drüber nachgedacht.
Ja, ich auch. Und was kam dabei raus? Du fandest es selber blöd.
Staubsauger oder Besen. Ja.
Ich finde, da ist Sparen oder Geld ausgeben viel cooler.
Ich bin entsetzt.
Und ich habe jetzt schon ganz viele andere. Na, wobei da auch sehr doofe Sachen dabei sind. Kaffee oder Tee. Sehr witzig. Zucker oder Salz. Ja, ich bin ehrlich. Aber ich weiß, das wusste ich auch. Aber ich habe mir gedacht. Aber
wenigstens bist du so ehrlich und hast es zugegeben. Genau.
Sonst hätte ich nicht schlafen können. Vor lauter schlechten
Gewissen. Zwar meine gute Laune wieder, meine schlechte Laune wieder gut, und jetzt hast du sie zum Ende des Podcasts wieder schlecht gemacht.
Wieder glorreich, das ganze Aufgebaute wieder zerstört.
Okay.
Google auch mal.
Nee.
Dann kriegst du coole Anhaltspunkte. Nee. Und da findest du nämlich auch Sachen, die zu einem passen. Okay, sie ist wirklich sauer. Gut. Langer Schluss, Steffi.
Wir hören jetzt auf hier mit unserer. Boah, Steffi. Das ist schon echt, wenn ich auf die Uhr schaue, dann reicht es mir schon wieder.
Steffi okay. Ist durch.
Langer Schluss mache ich heute kurz. Wahrscheinlich wird es jetzt eh wieder nicht kurz, aber wir freuen uns voll. Es hören immer mehr Leute irgendwie an und wir haben gemerkt, die letzte Folge war die Number One, die war innerhalb von kürzester Zeit auf der Top-Liste, wurde jetzt auch echt schon so oft angehört. Und deswegen hoffen wir jetzt umso mehr, dass die Folge 2 jetzt irgendwie dazu gepasst hat. Ich fand es heute selber super spannend, das nochmal so zusammengefasst zu kriegen. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir dann auch einfach mal so eine Fallfolge machen. Da könnten wir nämlich in Bezug darauf auch nochmal viel. Die Katze von der Ria kratzt an der Tür, hört ihr das? Deswegen ist der Podcast heute auch so lang, weil ich nämlich schon 5-mal hat sie gesagt, stopp!
Dieses Mistviech, das mag einfach keine offenen Türen. Jetzt kommt sie noch nicht mal rein. Das ist so krass. Die hat nur gekratzt, weil sie zu ist. Mann, Entschuldigung. Ja,
genau. Also wir freuen uns total und wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten, auch wenn es einfach nur kurz Feedback ist. Oder wir freuen uns auch wirklich, wenn ihr uns sagt, ihr redet zu viel. Ich meine, es funktioniert halt nicht so gut, dass wir uns dann da gleich dran halten. Also,
aber der Wille war da.
Ja. Der Wille war echt da, okay.
Und ich finde, am Anfang, ganz kurz, haben wir es auch geschafft.
Ja.
Das ist so die ersten halt 4 Minuten ungefähr. Aber.
Jetzt reden wir halt wieder irgendwie drumherum, weil wir uns nicht lösen können. Wir können einfach nicht so gut Tschüss sagen, gell?
Ja, das stimmt. Deswegen, Tschüss.
Tschüss. Bis nächstes Mal. In 2 Wochen.
Wir freuen uns schon.
Sehr sogar.
Und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Du wolltest noch was singen. Du hast
gesagt. Nein. Ich singe nicht. Das will keiner hören.
Doch, ich würde es schon gerne mal hören. Ich habe dich noch nie singen gehört.
Willst du nicht, ja. Stimmt eigentlich. Doch, waren wir nicht mal irgendwie, doch, wir waren doch mal zusammen im Musikunterricht, wo ich immer 6er gekriegt habe.
Weiß ich nicht mehr.
Doch, natürlich. Jedes Mal, der hat mich 3-mal hintereinander ausgefragt und jedes Mal habe ich eine 6 kassiert. Was ist nicht
ja, ausfragen und singen ist ja nicht das Gleiche.
Ja, aber es war Musikunterricht.
War das der eine, der mit dem Kaugummi einmal mal rumgelaufen ist, oder?
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich da ein gestörtes Verhältnis.
Der hat dich echt gehasst.
Oh, das war furchtbar.
Jetzt fällt es mir wieder ein.
Und jedes Mal habe ich mir gedacht. Erlkönig
haben wir doch da durchgenommen.
Wir reiten zu spät durch Nacht. Ja, und das Gedicht kann ich sogar noch.
einem Kind. Er hält den Narben fest im Arm.
Ja, fasst ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang, dein Gesicht? Siehst Vater, du den Erlkönig nicht? Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist
nur ein Nebelstreif.